Herzlich willkommen zur 800. Gott. Herzlich willkommen zur 868. Ausgabe des Sneakpods. Wir sitzen im Kontrollraum und werden gleich dieser hübschen Rakete dort drüben beim Start zusehen. Mit mir hier der Mann im gelben Pullover, unser Flight Director für heute Abend, Robert Krüger.
Ah, I need to lie down. Where's my trailer? Und Stefan Giesbert geht in die Luft oder ins All demnächst.
Guten Abend.
That is what happens when you work for Richard Nixon.
Da waren ein paar lustige Zitate dabei.
Da waren ohne Ende. Der war so voll von Quotes.
Ja.
Fantastisch.
Ganz kurz, Christoph setzt eine Woche aus oder vielleicht auch zwei.
Und genau.
Deswegen dürft ihr heute Abend mit uns vorlieb nehmen. Und du hast uns To the Moon mitgebracht. Worum ging es?
Ja, also To the Moon. Es geht im Grunde natürlich um die Mondlandung der Amerikaner in den späten 60er Jahren. Aber eben nicht so um das, was wir üblicherweise damit verbinden, wie da oben gelandet wird oder wie das Raumschiff fliegt oder so, sondern um die Frage, wie kann man das PR-mäßig ein bisschen auf der Sache ein bisschen auf die Füße helfen. Wir nehmen hier die Perspektive von zwei Figuren ein, die von Scarlett Johansson und Channing Tatum gespielt werden. Channing Tatum spielt einen beinahe Astronauten, der dann aber Flight Director dieser Apollo-Mission geworden ist. Also er ist da in Cape Canaveral entsprechend wichtig, rennt da rum und hat natürlich gerade eine Menge Stress in seinem Leben, weil die Mondlandung, diese Apollo 11-Mission, ist sein Baby. Er muss dafür sorgen, dass das alles zusammenkommt und dann am Ende auch funktioniert. Und das hat natürlich eine Million und ein Problem, das da gelöst werden muss. Und dann tritt Scarlett Johansson, die wir am Anfang kennenlernen, als eine sehr talentierte Werbeagenturbetreiberin oder ich weiß nicht, Mitarbeiterin, die kann im Grunde einem Pinguin einen Kühlschrank verkaufen, gell? Also die macht einfach aus allem irgendwie, jeden kann die irgendwie manipulieren, mit ihr den Vertrag abzuschließen oder irgendwie, oder halt Werbeslogans kreieren, die irgendwie ziehen, um die Öffentlichkeit zu manipulieren. Also sie ist quasi so der begnadetste Werbefrau ihrer Zeit dort in Amerika. Und dann sehen wir noch Woody Harrelson, der irgendwie Berater des Präsidenten zu sein scheint, irgendwie so ein bisschen shady, so immer mit Hut, sieht so ein bisschen aus wie CIA und Secret Service in einem. Und der heuert sie an im Auftrag von Richard Nixon, im Auftrag des Präsidenten, der allerdings in dem Film nicht in Erscheinung tritt oder nur in so einer ganz kleinen Nebenszene. Und zwar die Öffentlichkeit verliert ein bisschen das Interesse an diesem Apollo-Programm, weil ja auch da die Katastrophe bei Apollo 1 mit dabei war. Und wir müssen den Sieg gegen den Russen quasi, ja, medial ausschlachten. Und sie soll da mal hinfahren, wird jetzt quasi engagiert von der Regierung und soll da mal hinfahren und soll dieses Apollo-Programm mal so ein bisschen PR-mäßig auf Vordermann bringen. Und jetzt kann man natürlich sich denken, was da passiert, also dass die Channing Tatum-Figur, die ja gerade tausend andere Sachen im Kopf hat, als jetzt mit so einer PR-Tante da noch rumzumachen.
Er fängt dann an, mit ihr rumzumachen,
das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Also der hat da ganz andere Sorgen in dem Augenblick und findet das natürlich überhaupt nicht gut. Insofern geraten die erstmal so ein bisschen aneinander, wie sich das für so einen Film natürlich gehört. Und dann sieht er allerdings dann schon auch die Vorteile, weil eben Finanzierung, und da gibt es so Abstimmungen mit Senatoren, müssen irgendwie überzeugt werden, dass die Finanzierungshahn nicht zudrehen, kurz bevor es dann vielleicht endlich so weit sein könnte, dass man zum Mond startet. Und da ist sie dann durchaus hilfreich, wenn sie dann eben das amerikanische Volk dafür begeistert. Dann ist natürlich auch so ein Senator mal eher dabei, wenn er wieder gewählt werden will. Vielleicht nicht dem, was die Amis gerade so toll finden, im Weg zu stehen, sondern auch dafür zu stimmen, dass das weiterfinanziert wird. Koreakrieg tobt ja parallel und Vietnam tobt parallel und droht so ein bisschen sozusagen die Schlagzeilen zu stehlen oder macht es auch. Und ja, wahrscheinlich auch völlig zu Recht. Aber das konkurriert halt im Auge der Öffentlichkeit miteinander, wofür sich jetzt sozusagen der amerikanische Staat da was leisten sollte. Genau, und das Ganze ist aber verpackt als eine Komödie. Es erzählt zwar, glaube ich, in Teilen ernste Story so, aber verpackt das halt humoristisch. Und ich weiß nicht, wie weit der Trailer geht, die Sache mit dem, also was da humoristisch noch reinverarbeitet wird, ist halt diese Frage, hat Kubrick das Ganze, die Mondlandung in einem Studio gefilmt oder nicht? Und dieser Film findet eine humoristische Verarbeitung dieser Frage, ob da auch noch was nebenher im Studio gedreht wurde oder ob das echt gelandet wurde und was wir da im Fernsehen gesehen haben, das wird hier auf kreative Art und Weise noch mit reingerührt in die Geschichte und es ist wirklich lustig, fand ich zumindest. Gut, damit sind wir in der Bewertung. Wie fandst du das?
Ambivalent, also schon irgendwie lustig, seicht, nett, unterhaltsam, aber manchmal auch zu belanglos. Es war halt so, ja, also wir wissen ja, wie es ausgeht. Und da sie sich an die echte Geschichte gehalten haben, also natürlich hätten sie die Rakete einfach jederzeit springen können. Also,
ja, ja.
Weißt du, wie ich meine im übertragenen Sinne?
Also die groben Eckpunkte sind korrekt geblieben sozusagen.
Genau. Ja, ja, genau. Also Raumfahrt und Kontrollzentrum und Rakete und so schaue ich immer sehr gerne. Aber ich fand
es. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, dass das voll was für dich.
Ja, ja, aber ich fand es halt das drumherum irgendwie so dünn. Also es war ja halt so. Ja, und dann auch so unsinnig. Also die Leute, die Karikaturen ihrer selbst waren, also angefangen von hier, was du schon eben vorhin erwähnt hast, Woody Harrison, der halt ja wie eine Mischung aus FBI, CIA und schlechtem Comic-Agenten aussah.
Moe Burkes.
Moe, genau.
Fantastische
du
Rolle.
Alle Namen auswählen und du nimmst Moe? Wirklich?
Genau.
Ja, auch so Kleidungssachen. Also, weißt du, alle in diesem riesigen Kontrollzentrum haben irgendwie weiße Hemd, Krawatte an und er halt Star Trek-Uniformen an.
Der Channing Tatum, der hat ja Sowas Gelbes und so getragen.
Ja, das sah eins zu eins aus wie eine Star Trek-Uniform.
Der Chef von der Janze, der muss ja halt rausleuchten.
Also, als wir da waren, war das, glaube ich, umgekehrt. Da hat der Flight Director die Krawatte und den Anzug angehabt und der Rest war so halt normal Arbeitsoutfit für Nerds. Ah. Kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern.
Naja, das war aber vielleicht in den 60ern auch wirklich noch ein bisschen anders.
Ja, 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 so. Also,
darum ging es halt ja aber auch nicht, ne? Also, ich glaube, da war ganz viel Wirkung vor Logik.
Ja, ja, vielleicht hat mich das auch so ein bisschen gestört, dass dann irgendwie, es war alles nicht so logisch, es war alles so plätscherig, auch wie er sie dann, oder wie sie genötigt wird, da mit und weiterzumachen, fand ich auch so, ja, also wenn das wirklich ein Grund ist für sie, glaube ich nicht. Also, weil es ja schon immer so war für sie. Ja. Um jetzt mal ein bisschen vage zu bleiben. Und ach, es war so, ja, auch hier der Regisseur, den er dann, den
sie,
ja, aber auch irgendwie Stanley Tucci Lookalike. Ich habe
nein, das ist Jim Rash.
Ich dachte, guck mal, Stanley Tucci, den habe ich ja neulich erst bei irgendwas gesehen, bei irgendeinem Trailer und dann, oh nee, ist er gar nicht, sieht ja ganz anders aus. Also
es ist Jim Rash, der ist fantastisch, Mann, der ist Dean Pelton aus Community und seitdem liebe ich den ja auch sowieso und in allem, wo ich ihn sehe und hier ist es fast die gleiche Rolle. Er spielt eigentlich fast die gleiche Figur wie Dean Pelton, nur dass er jetzt diesmal, nee, eigentlich ist es wirklich die gleiche Rolle, weil er ist wieder so, ich will fast sagen, möchte gern Künstler. Im Nachhinein stellt sich heraus, dass er doch tatsächlich kann, was er behauptet zu können. Aber halt so.
Ganz leicht exaltiert.
Ganz leicht. Und halt so echt schwer mit ihm zu arbeiten und irgendwie mit seiner Art klarzukommen. Aber gleichzeitig halt für so einen Film eine großartige Rolle. Ich habe so gelacht. Eigentlich in jeder Szene, in der er drin ist, reißt er die an sich und frisst die auf. Ja,
absolut.
Also das Zitat, was ich am Anfang sagte, I need to lie down with my trailer, und dann hat er keinen. Oder wie er diese ganzen Agenten da in der Reihe stehen hat, und dann, you'll be my personal assistant. I'll just call you Joseph, so you can't take things personally. Go stand somewhere. Ich kann es nicht so nachmachen, aber das ist einfach, Jim Rash ist einfach fantastisch. Go stand somewhere.
Genau, stell dich einfach irgendwo hin, geh mir aus dem Weg.
Der ganze Rest weg.
Und hast du gesehen, dass der Kameramann, der da dauernd durchs Bild läuft,
ja,
das war der Kameramann vom Set?
Oh, das ist cool, das habe ich nicht gesehen. Ja.
Das habe ich irgendwo gelesen.
Das ist ja sehr lustig. Ja. Where's my son? Und dann macht er diese Riesenscheinwerfer an und blendet ihn da fünfmal mit dem Ding. Das ist so Comedy, wie sie Jim Rash damals auch in Community gemacht hätte. Und ich habe jede Szene gefeiert, in der er drin war. Am Anfang, wie sie da wo wir ihn kennenlernen, in diesem Büro, dass er den Ketchup-Commercial versaut hat. It was not about Ketchup, it was about the promise of Ketchup. Da habe ich schon gedacht, okay, wo führt das noch hin? Du verbrennst da, du baust nicht so eine Figur und schickst sie dann nach einer Szene weg, und dann ist sie erstmal die nächsten 25 Minuten, 30 Minuten, wahrscheinlich sogar noch länger, nicht da. Das musste ja noch zurückkommen, und ich hatte ihn dann schon fast wieder vergessen, und als er dann zurückkam, dachte ich so, oh ja, jetzt weiß ich, wie diese Figur da ist. War ich total glücklich am Ende des Films. Ja, und diese, klar, da ist eine Romanze dann reingeschrieben, und oftmals kippen ja solche Filme dann genau an diesem Thema. Aber
die war angenehm zart angedeutet.
Genau, die war angenehm zart angedeutet, und auch die, ich will jetzt nicht darauf, also ich will jetzt nicht sagen, wer sozusagen der Bösewicht ist, aber eine Figur wird so antagonisiert, aber auch da findet der Film am Ende so einen Kniff, das irgendwie so harmonisch zu lösen irgendwie, und oder schön da rauszukommen, will ich mal sagen. Mhm. Und es ist halt insgesamt ein Feel-Good-Film zum Thema Mond, ja, und da werden so ein paar Obstacles werden da so hingebaut, aber alles wird so absolut feel-goodig gelöst, so weit, dass selbst die vermeintlichen Bösewichte auch in diesem Feel-Good-Ende mit eingearbeitet werden können. Also da
am Schluss dürfen sich alle gut fühlen.
Ja, genau. Und ich habe viel gelacht, und ich habe viele lustige Zitate aufgeschrieben, und ich mochte diesen Film. Ich hatte einfach Spaß. Er ist ein bisschen lang, das ist er sicherlich. 2 Stunden irgendwas, und da ist schon Fluff drin, den man raus hätte nehmen können. Aber ja, ich weiß nicht.
Ja.
Hat es dich so gelangweilt, oder war es dir einfach zu dünn? Oder?
Ja, ein bisschen dünn. Am Anfang hat es mich ein bisschen gestört, wie das, also Set-Design. Ich hatte das Gefühl, wenn man so ein Computerspiel sieht, wo die grundlegenden Szenen eingebaut haben, weißt du, so Wände, ja. Türen, Tische, Gegner, Waffen, was auch immer, sind da.
Und der Rest ist leer.
Aber der Rest ist leer. Und so wirkte die erste halbe Stunde von diesem Film auf mich, bis ich mich, glaube ich, dran gewöhnt habe. Dieses ultra cleane, total krasse 60er-Jahre-Look, den sie da gebaut haben, wo sie aber leider irgendwie vergessen haben, ein bisschen auch Dreck hinzumachen. Also bei so einer großen Industrieanlage, ich denke nicht, dass den jemand jeden Tag durchfegt, oder auch bei so Büroräumen,
da war nichts. Staub auf ihrem Telefon.
Ja, genau. Nee, vorher in dem anderen Gebäude, wo sie diese Mustang-Nummer verhandeln. Es wirkte so, Leute, ihr seid in den 60ern, ihr habt keine Computer, wo ihr alle Informationen drin speichern könnt. Ihr müsst irgendwo Papierberge stehen haben. Aber war alles ganz clean und ja, nicht, ja. Also,
was ich auch nicht verstanden habe, seine Rolle, gell? Er ist irgendwie der Flight Director, und Er wiegt Schrauben und macht alles irgendwie Kamera ans Lunar Lander Modul und muss für alles ausrechnen, wann, wer, wo, wie viel Burn und wie viel Fuel und so weiter und so weiter.
Ja, weil sie und nicht dann, noch mehr Leute einfügen wollten. Also das ist halt leider
und
so.
Und dann ist er aber, wenn der Start passiert, so eine Sekunde nachdem das Ding vom Launchpad weg ist, so, ja, Houston, it's all yours. Und dann hat er nichts mehr zu tun mit der ganzen Sache. Ja. Das klingt irgendwie nicht richtig.
Ja, wie die bei der ESA sagen sie, naja, das bis hoch ist Busfahrt und danach übernehmen wir.
So. Ja, genau. Und er ist quasi der Busfahrer. Er ist der Buslenker. Genau. Aber gleichzeitig ist er halt für die Kamera und für jede Schraube und alles und Landevorgang und so weiter. Das entscheidet dann Houston, aber er geht dann über Funk hin und sagt, nee, doch, so, und dann machen die das. Ja. Das ist irgendwie, das habe ich nicht ganz verstanden, aber ich glaube, darum geht es in dem Film wirklich nicht.
Ich glaube aber, die haben irgendwie so zwei unterschiedliche Standorte, die für unterschiedliche Sachen zuständig sind, aber sind auch damit eine der wenigen Agenturen, die das so machen.
Ja, ich meine, klar, natürlich ist irgendwie die Mission, die oben gefahren wird, was anderes, also jetzt, wenn du so an ISS denkst, sowieso, ne, ich meine, alles, was da oben in der ISS passiert, hat ja den Raketenantriebstechniker, der muss ja nicht für Spacewalks zuständig sein, das muss ihn ja nichts angehen sozusagen. Das ist ja schon sehr arbeitsteilig, aber hier war das irgendwie so seltsam, weil er im Vorfeld ist er quasi für das ganze Ding verantwortlich und bei der Durchführung hat er dann nur noch so einen super kleinen Part, aber egal.
Ja, also ja, Wirkung von Logik.
Genau. Ich mochte den, also er hatte diesen schönen 70er Jahre Charme, ich mochte diese Beziehung zwischen den beiden, auch die Art, wie der Film dann natürlich bei solchen sich anbahnenden Romanzen dann doch mal einen Keil zwischen sie treiben muss, um sie danach wieder zusammenfinden zu lassen und so. Alles einigermaßen, ja, so mit Augenmaß gemacht, einigermaßen im Kontext einer Komödie trotzdem soweit believable. Die Dialoge fand ich entweder lustig oder glaubwürdig, aber nicht cheesy oder so. Auch diese Motivationsreden, die er dann da hält vor der Gruppe und so, da hätte jetzt ganz viel amerikanischer Pathos raustropfen können, hat er aber nicht, sondern das klang so, wie man so unter, wie du Nerds hast du sie vorhin genannt, so, ja, wir müssen hier was gemeinsam erreichen und es ist wichtig, dass wir das richtig machen und wenn wir es richtig machen, dann schreiben wir hier Geschichte. Aber halt nicht so eine, der Präsident bei Independence Day hält die Rede und du möchtest unter deinen Kinositz krabbeln.
Independence Day ist ja auch ein anderer Film, in einer Zeit. Also ja, das ist ja.
Und das war trotzdem so eine Motivationsrede, aber die war nicht, die war auf den Punkt irgendwie und die war kurz. Und ich ganz viel in dem Film, ich fand so, okay, das passt. Und dann halt diese, man konnte der Geschichte folgen, es war spannend, schaffen sie das, was sie da jetzt machen müssen und so weiter und dann auch wieder lustig mit dieser schwarzen Katze, die ständig überall auftaucht und er die fangen will, weil die bad luck ist und wie die dann auch noch zum Showdown dazugehört, also ich fand den feelgoodig.
Ja, mich hat er nicht so, also vielleicht hat er mich an der falschen Stelle erwischt, aber eigentlich ist das schon ein Film, wo ich reingegangen bin und klar war, den würde ich mögen. So Romantikkomödien habe ich was übrig, für Raumfahrt habe ich ja sowieso was übrig. Aber irgendwie hat er mich nicht so erwischt, nicht so begeistert. Ja, wie eben schon gesagt, ist irgendwie alles zu sehr karikaturhaft, um eine schöne Comedy zu sein. Das fand ich so ein bisschen schade. Und die Tanzszene außer Takt lassen wir mal einfach hinten angestellt. Sehr lustig, machen sie drei Schritte auf dem Viervierteltakt. Spielt doch einfach Musik am Set und bewegt euch rechts, links, das passt immer. Nein, wir machen
das. Ah, nein, offensichtlich nicht. Aber er hat doch hier Mr. Tatum eigentlich auch, hatte nicht sogar Tanzfilm-Credits irgendwie?
Ich meine auch, ja. Eigentlich müsste das können.
Falsch in Erinnerung. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, was es gewesen sein wird, aber okay, und die IMDb möchte gerade nicht mit mir reden, warum auch immer. 21 Jump Street, 22 Jump Street. Nee.
Hier, Step Up 2.
Ach genau, Magic Mike, natürlich.
Und Magic Mike, ja. Dann später. Ja, gut, Magic Mike ja, sowieso. Genau. Aber Step Up, das waren doch auch so richtig Tanzfilme.
Ja, ja, genau. Richtig, da hatte ich das völlig richtig in Erinnerung. Also von daher, dann ist es vielleicht wirklich von der Regie vielleicht am Set ohne Musik gedreht worden oder ich weiß nicht, ob na, hier, Name entfallen. Scarlett Johansson, wie gut sie tanzen kann, aber ich würde mal vermuten, so Schauspielerinnen dieser Klasse können ja üblicherweise solche Dinge oder haben sie irgendwann mal gelernt oder können sie sich im Zweifel drauf schaffen für so eine Szene.
Für fünf Schritte, das, also.
Ja, eben. Also normalerweise.
Guck dir mal an, wie wir an meiner Hochzeit alle getanzt haben.
Sogar ich.
Die Herren. Ja, ja, ich meine hier die Herren unseren Synchrontanz. Also bitte.
Genau. Nee, also von daher, dann muss es ja irgendwo anders schiefgegangen sein, gell? Da muss es irgendwie, wie du sagst, am Set irgendwie macht auch einfach die Musik laut. Da muss es halt hinterher nachvertonen, aber ja.
Ja. Ja, war doch eh nachvertont.
Ja.
Na.
Nee.
Naja. Auch der hier, ihr Mann, na, wie heißt er? Colin Jost.
Ja, der war auch nachvertont, gell? Ganz schlecht sogar.
Ja, das ist mir nicht so aufgefallen, aber ich habe mich so gefreut, dass der da aufgetaucht ist.
Genau, den hatten wir ja letzte Woche schon.
Ah, warte mal, den kennen wir doch.
Das war sehr lustig. Wie sie dehnt, der spielt ja so einen Senator, der dann auch mit irgendeinem Quatsch vollgesülzt wird. Mit dem
ganz
super, super Killer Laser Eliminator. Irgendwas.
Ja.
Sehr gut, ja.
Ist der Schauspieler oder ist der nur Comedian?
Naja, wie das immer so mit diesen Saturday Night Live Comedians ist, relativ schnell tauchen sie dann entweder in irgendwelchen Filmen auf oder hosten irgendwelche Awardshows oder tauchen in irgendwelchen anderen Kontexten auf. Aber ich habe ihn bisher eigentlich nur als Comedian wahrgenommen, zumindest noch nicht in größeren, ernsteren Rollen. Ich habe gerade mal angeklickt, How to be Single, The Pole, nee, da hat er nur Voice Acting gemacht. Ja. Trust Fall hat er irgendwie, ist eine Podcast-Serie, okay, also nee, so richtig.
Ja, nicht, ja.
So richtig nicht, nee. 232 Episoden Saturday Night Live, das ist credit genug, aber.
Das ist krass, oder? Also für einmal die Woche kommen die raus, gell?
Ja, jeden Samstag, deshalb heißt er so.
Ja, ja, gut, aber
es ja, oder vielleicht fast jeden Samstag, ja, weiß ich auch nicht, ob das. Sind ja auch Staffeln. Da wird es auch Pausen geben.
Ja. Ja, gut. Sollen wir es mal zusammenkehren?
Aber warte mal, 232. Ja doch, seit 2006 ist der bei Saturday Night Live. Ja, lass es so zusammenkehren. Genau, möchtest du anfangen oder soll ich?
Ich glaube, ich schaue da kritischer drauf. Ich fand es irgendwie eine dünne Geschichte in einem sehr bunten und farbenfrohen Kleidchen mit durchaus geschickt eingesetzter komödiantischer Aspekte, aber es hat mich nicht umgehauen. Also da hat mich irgendwie jetzt Film wie letzte Woche, auch wenn ich den, also wenn du mich vorher gefragt hast, den oder den, die Antwort wäre klar gewesen.
Ja.
Aber der andere hat mich mehr umgehauen, mehr.
Ja, das stimmt schon.
Mehr berührt und so. Deswegen, ich gebe 6 Punkte. Kann man gut gucken, aber ja.
Ja, also
farbenfrohe 6 Punkte gebe ich.
Genau. Da muss ich, da sind wir gar nicht so weit weg voneinander. Ich muss auch drunter bleiben unter den 8 Punkten von letzter Woche. Weil, wie du sagst, der hat einen mehr, ja, da war mehr drin sozusagen. Und hier, der ist tatsächlich zu lang. Das ist aber auch zu. Der eine Vorwurf, den ich so, und ja, ich weiß schon, was du meinst mit, er ist spärlich möbliert oder sowas, ja, das sicherlich auch. Und natürlich sind die ein bisschen karikaturhaft, speziell die Woody Harrelson-Figur. Aber man sieht Woody Harrelson halt irgendwie die ganze Zeit in jeder Szene an, dass er das, wie er das quasi feiert, was er da spielt. Also dieses Grinsen ist ihm ja nicht mehr aus dem Gesicht zu kriegen in jeder Szene. Und das Gleiche mit Jim Rash, wenn der reinkommt, der hat ja auch eine Freude daran, diese Figur zum Leben zu erwecken. Und da ist natürlich dann viel Luft drumherum und viele Szenen, die die vielleicht hätten kürzer, wenn der immer wieder dieser Typ da mit seinen Touren durch die Gegend fährt und so, dass da ist viel, viel Füllmaterial auch drin.
Initial sind die schon ganz lustig, aber irgendwann.
Ja, aber halt das so, kommt ja dann
ja, hab ich
immer wieder. Aber ich hatte Spaß und deshalb mache ich mich jetzt zwischen deine Punktzahl und meine von letzter Woche und gebe 7 Punkte. Würde sagen, den kann man auf jeden Fall gucken und.
Ja, will ich auch gar nicht.
Channing Tatum mag ich, Jim Rash mag ich, Woody Harrelson mag ich sehr. Genau. Und Scarlett Johansson bin ich jetzt kein so ein expliziter Mega-Fan wie Christoph. Er hat ja da, glaube ich, den Hardcore-Crush auf sie, aber also nehme ich das zumindest wahr. Der ist jetzt bei mir nicht so explizit ausgeprägt, aber ich finde sie jetzt auch nicht, also ich sehe sie gerne, aber renne jetzt auch nicht jedem Film hinterher. Von daher, Top-Besetzung, lustiger Film, hat mir Spaß gemacht. 7 Punkte.
Okay.
Was haben sie getrunken?
Sie haben sich ja, also sie hat immer gefühlt Martinis getrunken, oder?
Sowas in der Art, ja.
Also die hat immer schön Martini-Spitz da gehabt und klare Flüssigkeit drin und Oliven, also irgendwo in die Richtung wird es sein. Und was machst du denn?
Ich habe eine Pappverpackung geöffnet und offensichtlich gibt die lustige, knarzende Geräusche von sich, wenn man es so
raus. Du hast irgendwie eine Tröte von einem Kindergeburtstag gefunden und trötest jetzt ein bisschen vor uns.
Schön, dass du wenigstens nicht denkst, dass es Flatulenz war. Es war eine Pappverpackung.
Das hast du jetzt gesagt. Herzlichen Glückwunsch, falls ihr jetzt Flatulenzgedanken vom Robert im Kopf habt.
Genau. Nee, red weiter. Du, also Martini, hast du jetzt einen am Start? Oder?
Nee, ich habe keinen trockenen Wermut. Ich bin dann doch ganz klassisch bei der braunen Spirituose gelandet und bin gestern vor dem Film, habe ich mir auch ein Getränk gerührt und da bin ich über den Johnny Drum Private Stock mal wieder gestolpert und habe mir gedacht, oh ja, den gönnst du dir morgen zur Aufnahme. Der passt bestimmt, der Film spielt in Amerika. Das heißt, ich habe meine Droge der Wahl schon entschieden, bevor ich den Film gesehen hatte. Deswegen Bourbon. Cheers.
Sehr gut. Ich bin auch bei einer braunen Flüssigkeit gelandet. Allerdings bei einer, die im Film tatsächlich prominent an zwei Stellen vorkam. Es war beides Mal die Woody Harrelson-Figur. Ganz am Anfang, wo er sie anheuert in der Bar, bestellt er sich beim Barkeeper einen Scotch und eine Zitrone. Und ganz am Ende des Films gibt er irgendwie so eine Runde nochmal aus und zwingt auch alle, oder was heißt zwingt, aber er bestellt das irgendwie und hat dann so ein Tablett und alle kriegen ein Glas Scotch und niemandem schmeckt es außer ihm.
McKellen.
Er trinkt McKellen. Ich habe geguckt, ich habe keinen McKellen. Ich hätte Lagavulin, Talisker, Craigenmore, alles sowas, alle möglichen Sachen habe ich da, aber McKellen habe ich tatsächlich nicht. Ich habe jetzt den Talisker genommen, 10 Jahre. Und genau. Habe ich lange nicht getrunken.
Na dann, cheers, lass es dir schmecken. Skoll, ja.
So.
Du hast einen weiteren Film uns mitgebracht.
Ja, oder den ist haben
das,
wir.
Ist das ein Film?
Nee, ist ein Film. Und zwar Leo. Das ist ein Kinderfilm.
Aber nicht Animation. Das unsägliche Lastwagen.
Nein. Es geht um ein Tier. Leo ist eine Echse, gespielt von Adam Sandler.
What?
Ja, also es ist ein Animationsfilm und Adam Sandler spricht ihn im Original. Wir haben ihn natürlich aber mit den Kindern auf Deutsch geguckt, insofern hatte ich jetzt nicht so viel von Adam Sandler. Und Bill Burr spielt in der Originalversion und das passt auch, glaube ich, ziemlich gut. Ich weiß nicht, wer das im Deutschen gesprochen hat, aber im Original ist es Bill Burr und wer Bill Burr kennt, der weiß, der ist immer so ein bisschen grumpy. Und hier das zweite Tier, was hier relevant ist, ist eine Schildkröte, die wird eben von Bill Burr gesprochen im Original. Und das sind zwei Tiere, die leben in einem Terrarium in einer Schulklasse, in einer Grundschule. Und in der zweiten Klasse, und sie sind immer in der zweiten Klasse und sind deshalb ein bisschen gelangweilt, weil sie sind beide schon sehr alt. Also die Echse stellt fest, dass sie demnächst 75 wird und dass sie eigentlich immer das Gleiche lernen, weil sie immer in der zweiten Klasse sind und deshalb irgendwie nicht wirklich mal mit ihrem Wissen weiterkommen. Irgendwo zwischendurch wollen sie irgendwas addieren und dann so, scheiße, Addition haben die schon in der ersten. Da wissen wir nicht, wie das geht. Und genau, also die zwei leben da in ihrem Terrarium vor sich hin und jetzt stellt diese Echse fest oder hört in der Schule, wenn irgendwer darüber redet, dass diese Art von Echsen in Gefangenschaft 75 wird. Und da denkt er also, er hat jetzt nicht mehr viel Zeit und er muss mit seinem Leben noch irgendwas anfangen, weil sonst hat er das ganze Leben da drin verbracht in diesem Terrarium. Und dann gibt die Lehrerin so eine Aufgabe aus, dass die Kinder irgendwie jedes Wochenende muss ein Kind eins der Tiere mit nach Hause nehmen. Und unsere Leo-Echse denkt, dass sie das jetzt mal zum Ausbrechen benutzen kann. Normalerweise hassen die beiden das, wenn sie mit nach Hause genommen werden, weil dann immer irgendwelche Kinder sie am Wochenende misshandeln und irgendwie dann ihm den Schwanz abschneiden und weil der ja nachwächst oder so. Und Gemeinheiten machen oder was weiß ich, die Schildkröte wird ja auf ein Skateboard gebunden oder was auch immer. Und deshalb hassen sie das, aber er denkt jetzt, das wäre seine Chance. Er könnte jetzt dann da irgendwie auf ein offenes Fenster hoffen und dann ausbrechen und dann will er in die Everglades und mal was erleben in seinem Leben. Und genau, und dann sehen wir halt die Kinder, wie sie die mit nach Hause nehmen und was dann passiert ist, dass die Echse eine Regel bricht, nämlich sie redet mit den Kindern. Und die Kinder sind völlig geschockt, dass sie reden kann und eigentlich machen sie das halt nicht. Deshalb denken die immer, dass sie nicht sprechen können, aber das eigentlich tun sie das halt einfach nur nicht. Sie könnten das theoretisch. Und dann nötigt sie die Kinder immer, das geheim zu halten. Nur ich habe nur mit dir gesprochen. Und nächste Woche redet sie dann mit einem anderen. Ich habe nur mit dir gesprochen. Und ja, dann ist es so eine Uplifting-Story über, diese Kinder haben natürlich alle irgendwelche Probleme. Und die Echse hat 74 Jahre Erfahrung mit kleinen Kindern und weiß natürlich zu helfen. Und da kannst du dir jetzt schon den Rest denken, wo das hinführt. Es ist dann natürlich ein bisschen Action und natürlich landet der Film irgendwann auch noch in den Everglades und Krokodile und alles, was man sich da so vorstellt, kommen da noch vor. Also so ein bisschen Rollercoaster muss natürlich rein in so einen Kinderfilm. Aber eben auch, gerade wenn du selbst eine Tochter hast, die auch in der zweiten Klasse ist.
Das ist ja cool.
Und da Kinder natürlich so die üblichen Probleme haben, die eine, was weiß ich, die Freunde reden nicht so gerne mit ihr, weil sie einfach immer nur nie zuhört, aber immer selber ganz, ganz, ganz viel redet. Und der andere ist irgendwie immer gemein zu seinen Mitschülern, weil er halt einfach innerlich selber auch irgendwie unsicher und hurt und was auch immer ist und so. Also es hat dann natürlich, es behandelt ganz viele solche Themen und die Echse darf so ein bisschen unser Berater sein, der natürlich nebenbei cute und lustig ist. Und dann hast du die grumpy Schildkröte die ganze Zeit nebendran, die dir die ganze Zeit Sprüche raushaut. Ich hätte es gerne auf Englisch geguckt, klar, weil ich gerne gesehen hätte, was Adam Sandler und Bill Burr mit dem Ding machen. Ja, ich habe es jetzt natürlich mit den Kids auf Deutsch geguckt.
Hast du Ausschnitte mal, also nochmal zurückgespult und mal reingeguckt?
Nee, oder? Tatsächlich nicht. Sollte ich vielleicht nochmal machen, ja. Und ja, ist ein Netflix, direkt Netflix-Film von vorletztem.
Aha.
Genau, direct to Streaming. Von vorletztem Jahr 2023 rausgekommen. Ist komplett an mir vorbeigegangen, hatte ich vorher nicht gesehen und wir haben mal wieder händeringend nach irgendwas gesucht, wo die Zweijährigen, die Zweitklässlerin, nicht Zweijährige, ist lange nicht mehr zwei, die Achtjährige, nicht gähnend vom Sofa fällt, aber der kleine Kerle sein Einverständnis gibt, weil er doch, also eigentlich musste immer nur einen Trailer anmachen und da ist dann immer irgendwie schon irgendein fauchender böser Hund oder irgendwas drin und dann ist er immer schon so, nein, ich will das nicht gucken. Und ja, hier ist wirklich bis auf die Krokodile ganz am Schluss, die waren aber nicht im Trailer zu sehen und es ist auch nur ganz kurz, ist hier wirklich, ich glaube die IMDb sagt auch bei frightening and intense scenes, none. So.
Okay.
So als wir das gesehen haben, habe ich gesagt, okay, ich glaube das können wir wirklich machen und können es mit ihm gucken. Und ja, er hat das gut durchgestanden. Also die Krokodile fand er dann trotzdem irgendwie ein bisschen
ja, gut,
aber fies, aber da hat er gut, angeben, die hat er gut, oder? Genau, die hat er gut weggesteckt.
Wie ist das, schaut ihr sowas am Stück? Also keine Ahnung, wie lang ist der, 90 Minuten oder was? Oder wird das
der aufgeteilt? Ist, ja, Stunde 42, aber ich denke mal 90 Minuten binden und dann 10 Minuten abspannen, so Pi mal Daumen. Ja, gucken wir am Stück. Meistens freitags ist Filmabend.
Mhm.
So will es das Gesetz, habe ich mal irgendwo gelesen. Aber es hat sich bei uns tatsächlich unabhängig davon entwickelt. Irgendwie hat sich das jetzt so auch hier so eingebürgert. Und ja, wir tun uns im Moment echt schwer, wie gesagt, Filme zu finden, die passen. Und der ist uns jetzt irgendwie so reingestolpert. Und am Anfang haben tatsächlich meine Frau und ich am meisten gelacht, muss ich sagen. Weil am Anfang geht es halt so los. Auch die, es gibt so eine fantastische wiederkehrenden Gag mit den Vorschülern. Also so, ich weiß nicht, das gibt es bei uns nicht so. Also in dem Konzept zumindest nicht. Das sind nicht die Erstklässler, sondern die Vorschüler tatsächlich, so werden sie genannt in dem Film. Und die werden irgendwie anders dargestellt. Die sind anders gezeichnet, die haben eigentlich keinen Körper, die sind nur Kopf mit Beinen. Und die rennen immer bekloppt wenn die irgendwie kommen, rennen die einfach alles über. Also die sind wie so eine Horde, die irgendwo einfällt und komplett alles niedermäht und an allem rumbeißt und alles anknabbert und ansabbert und kaputt macht und so. Und während die anderen Kinder eigentlich relativ, das ist eine Comic-Szene, aber sie sind wie Menschen gezeichnet, ja, also wie Comic-Menschen, sind die anderen eigentlich tatsächlich wie, die sehen aus wie South Park-Figuren in 3D oder so, ist ganz seltsam. Und die machen alles kaputt. Und meine Frau und ich haben an so vielen Stellen halt Schul- oder Kindergartenalltag oder Lehrer, Sachen, an die man sich in der eigenen Schulzeit, die so Gags, die eigentlich eher für Erwachsene, so meine Tochter saß da und hat es nicht so ganz verstanden und meine Frau und ich, wir haben uns weggehauen vor Lachen. Wo ich dachte so, okay, irgendwie am Publikum vorbei, am Zielpublikum ist gerade so ein bisschen, aber dadurch hatten wir halt viel Spaß. Und die Kinder haben dann auch genug Spaß in dem Film. Es ist nicht so, dass die zu kurz kommen würden. Hinten raus ist es mehr für die Kinder. Aber gerade am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass ich so viel lachen würde. Und das war ganz lustig. Das war cool. Ja, von daher, so unter den Kinderfilmen, vor allen Dingen, wenn man so hört, jetzt ist nicht Pixar, ist nicht DreamWorks oder so, ist irgendwie straight to Netflix. Klar, Bill Burr, Adam Sandler, jetzt keine kleinen Namen, aber ich fand's überraschend, wie gut er dann doch war oder wie gut er mir gefallen hat.
Okay. Hoffe ich mal, dass ich in 2 Jahren mich noch dran erinnere.
Ja.
Jetzt mache ich mir eine Erinnerung, Leo schauen oder Sneakpot 868 nochmal hören.
Wie du möchtest. Ja. Deine Reminders-App ist sicher geduldig.
Hält das aus.
Da noch Sachen für 2047 drin.
What?
Und noch Sachen für nächstes, habe ich glaube ich hier schon mal.
Ach ja, stimmt, ja.
Ich meine Frau an ein Video erinnern.
Ja.
Genau, ja. Dann machen wir einen Deckel auf die Bewegt-Bild-Film-Themen drauf.
Ganz genau.
Ich habe nicht viel mehr geguckt, ich habe nur noch weiter Golf gespielt.
Oh, ich habe aber noch was geguckt. Oh Mann, oh ja, Mann.
Dann los, dass jetzt seine eigene Kapitelmarke
ordentlich. Ich habe die nächste Kapitelmarke schon gedrückt. Oh nein, das ist ganz schlimm.
Ja, dann muss er die 2-mal machen, oder geht das nicht?
Was?
Und später umbenennen. Egal, mach einfach. Was hast du geguckt?
Ich habe das von Christoph schon hier besprochene, Serie Resident Alien. Und von dir auch? Du auch?
Ich habe sie ganz am Anfang hier mal besprochen, als ich sie entdeckt habe. Und dann hat der Christoph irgendwann jetzt vor noch nicht allzu langer Zeit auch mal drüber geredet. Genau. Ja, erzähl. Ja,
ich habe sie jetzt, ist gerade die 2. Staffel erschienen. Ich habe jetzt erstmal die 1. durchgeschaut und ich muss sagen, die ist schon, hat mich sehr gut unterhalten. Also auch wenn die so.
Also wenn ich mal ganz kurz vermuten darf, wie ich gedacht hätte, dass sie dir gefallen würde, hätte ich gedacht, ja, dass dieses fremdschämige Alan Tudyk-Getue, dass dich das so hart abstößt, dass du die 2. Folge nicht erreichst. Wäre meine Vermutung gewesen.
Ja, das hat mir immer sehr wehgetan, aber irgendwie hat es mich dann doch so gut unterhalten und ich fand auch die Interaktion zwischen den einzelnen Leuten immer sehr beeindruckend. Am krassesten fand ich es eigentlich immer, wenn quasi der normale Charakter auftaucht und dann mit ihm in einem Raum ist. Also wenn Alan Tudyk Alien und nicht Alien gleichzeitig spielt oder natürlich hintereinander, das fand ich schon krass.
Ja, Alan Tudyk ist einfach wahnsinnig gut.
Es ist so gut, also wie der spielen und wie der, ja, diese ganze Körperlichkeit, die er da so dabei hat, unglaublich.
Was er auch mit seinen Augen dann teilweise immer macht und so.
Ja, ganz wenig, ja, und dann wieder ganz viel und dieses ganz steif Laufen, der läuft ja immer seltsam, den kompletten Film, er redet immer irgendwie komisch, wenn der lacht, das ist so gut.
Das ist auch so hart, das ist die Szene, die ich am schlechtesten ertragen konnte, wenn er lacht.
Ganz schlimm.
Und wie die anderen Leute darauf reagieren, so, ganz furchtbar.
Ja. Nee, aber du hast recht, das ist schon eigentlich eher nichts für mich, aber.
Ja, ist ja lustig, dass es dann trotzdem bei dir zündet.
Manchmal gibt es ja so Sachen, genau, die funktionieren, die zünden. Und ja, ich hat viel Spaß. Möchte ich da eigentlich nur der Empfehlung von euch beiden anschließen und denke, ich werde jetzt auch die zweite Staffel gucken, wobei ich da die Voraussetzungen, jetzt muss ich natürlich das Ende von der ersten irgendwie spoilern, vielleicht kann ich es angedeutet lassen. Ich finde die Voraussetzungen, die sie jetzt geschaffen haben für eine zweite Staffel, dass es eben quasi jetzt viele Leute auf seiner Seite gibt, die mehr über ihn wissen. Irgendwie unglücklich, weil das war ja eines der Hauptpunkte in der ersten. Kann sein, dass das nicht gut funktioniert. Habe ich so ein bisschen die Befürchtung.
Ja, genau. Weiß man nicht, wie, also ich habe es auch noch nicht gesehen, die zweite Staffel. Von daher, ja, vielleicht kommen sie ja nochmal mit einer völlig anderen Idee um die Ecke. Mhm. Ich glaube, wir hatten es bei der letzten Besprechung hier schon erwähnt. Ganz viel Regie teilweise von alten Star Trek Voyager Crew-Mitgliedern, Tom Paris. Also Robert Duncan McNeil hat hier Regie geführt an mehreren Episoden. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich das damals hier in der Sendung erzählt habe oder ob ich es nach der Sendung erzählt habe. Ich habe am Anfang, als ich die erste Staffel geguckt habe, bei der dieser Arzthelferin oder was ist sie am Anfang? Ja, sowas, ne?
Erster.
Genau. Die ganze Zeit, während ich diese Serie geguckt habe, habe ich gedacht, woher kenne ich diese Frau? Jede einzelne, ich habe Folge für Folge, habe ich immer, wenn die in die Szene läuft, habe ich gedacht, du kommst mir so bekannt vor, warum kenne ich dich, aber warum sagt mir nichts von dem, was in der IMDb steht, woher ich dich kennen könnte, weil die hat nicht so viele Credits in der IMDb drin und nichts davon kannte ich. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, die Erzieherin im Kindergarten von meinem Sohn, die sieht hier fast 1:1 aus dem Gesicht geschnitten aus. Und der begegne ich halt, oder jetzt nicht mehr, die hat gewechselt, aber der bin ich halt jeden Tag begegnet, wenn ich den Kleinen abgeholt oder hingebracht habe. Und die sah dieser Schauspielerin einfach super, super ähnlich. Und es ist uncanny, wie ähnlich die sich sehen.
Okay.
Dafür, dass sie an zwei völlig unterschiedlichen Enden der Welt leben.
Jetzt wollte ich gerade eben noch einen ganz schlechten Scherz machen mit, du hast sie mal gedatet, sowas ähnlich, so eine ähnliche Person oder so. das wäre ja ganz schief geworden jetzt.
Die Erzieherin des eigenen Sohns im Kindergarten, ob man die daten sollte, weiß ich nicht.
Das ist keine gute Idee.
Keine so gute Idee. Ja, ich weiß nicht, ob ich das damals hier schon erzählt habe. Wenn nicht, habe ich es jetzt halt doppelt erzählt. Genau.
Ja, ja, okay. Also, du würdest mich anschließen. Auch Empfehlung. Kann man gut Wunderbar. Gucken.
Cool.
Und jetzt ist ja gerade die zweite Staffel erschienen. Das heißt, bietet sich an, da dann vielleicht nochmal weiterzuschauen.
Sehr gut. Und dann besprechen wir vielleicht demnächst die zweite Staffel, wenn wir sie dann alle geguckt haben.
Genau.
Wunderbar.
Ja. So, jetzt war es aber wirklich mit Bewegtbild. Wir wollten nochmal kurz ein bisschen über unsere beiden neuen Elektroautos sprechen und es fing vor der Sprechung, irgendwie hast du gefragt, ja, wie weit bist du schon gefahren? Hast du schon getankt? So, also geladen natürlich.
Hast du gleich gesagt, ich habe schon zweimal schnell geladen und zweimal langsam und dann dachte ich so, Himmel, wie viel 100 Kilometer bist du schon gefahren in der Woche? Aber waren nur kurze Ladevorgänge, oder?
Ja, genau, ich habe halt das, was du ja gesagt hast, also wir sind insgesamt jetzt 400 Kilometer haben wir auf dem Tacho.
Okay, das ist ja für eine Woche oder ist ungefähr eine Woche jetzt nur, ne?
Ja.
Ist schon ganz ordentlich. Da musstet ihr schon mal.
Ja, gut, aber ein neues Auto, dann kommen Familienmitglieder und ja, jetzt zeig ich mal, wie ist denn? Kann ich mal mitfahren? Kann ich mal fahren? Und dann geht man hier mal jemanden besuchen und so, ja, ich könnte vorbeikommen, ich bring's dir gerne. Was denn los? Ja, nee, wir haben ein neues Auto, ich fahre das noch eine Runde. Ach so, okay, alles klar. Und oh, hast du ein schönes Auto, können wir eine Probe fahren? Ja, klar, gerne, steig ein.
Und hast du bemerkt, dass man angeguckt wird? Geht dir das auch so? Dass du
ja, also ich finde schon, meine Frau überhaupt nicht, aber ich finde schon, dass die Leute gucken so, ach ja, oder auch in der Kita dann irgendwie, die Leute, wir wohnen halt für, weiß ich nicht, viele der Leute, die in die gleiche Kita gehen wie unsere Kinder auf dem Heimweg oder die kommen da leicht bei uns vorbei und dann wirst du halt einfach, ihr habt ein neues Auto, coole Karre, wow, cooles Auto, wo habt denn das jetzt her? Das
ist echt ja, schön. Sehr cool.
Ja, auch die Nachbarin, die dann sofort rüberkam, ach, hallo, ach, ihr habt das ist ja toll. Also, mein Mann hat schon gesagt, wenn wir jünger werden, da würden wir uns auch so einkaufen.
Ja, ja, das ist echt, also es geht mir ja genauso. Ganz viele Leute aus der Kita und so, vom Schulparkplatz irgendwie, wenn du eine Kleine abholst oder hinfährst oder irgendwas. Ja, jeder spricht dich an, habt ihr ein neues Auto? So, bei dem alten Auto, klar, es war auch elektrisch, der AD3, und damals, als ich ihn bekommen habe, war er ja auch gerade frisch auf dem Markt. Da wurde ich auch angesprochen, aber ich habe das Gefühl, nicht in dem Ausmaß. Also das jetzt übersteigt das deutlich. Das ist schon... Und auch wenn du so auf der Straße fährst, wenn es nur mal irgendwie, du fährst irgendwo lang und da stehen Passanten an Bushaltestellen oder an Ampeln und warten darauf, dass sie rübergehen, und die drehen sich um, und wenn du dann in den Rückspiegel guckst, siehst du, wie sie dir hinterher gucken und teilweise mit Fingern.
Passiert dir sonst nicht so oft,
Entschuldigung. Nee, es passiert mir sonst überhaupt nie. Und von daher ist schon faszinierend. Und dabei, wie gesagt, das Auto ist ja jetzt nicht mehr neu, also den gibt's ja schon seit 2022. Ja. Aber ist offensichtlich noch so selten im Stadtbild, gerade die zweifarbigen, dass man, und dann ist es lustig, dann sind wir diese Woche hier ins Hessen-Center, ist so ein Einkaufszentrum hier in Frankfurt, in der Nähe bei uns, gefahren, und normalerweise bin ich da oft zum Laden hingefahren, aber ich hatte gerade den Strom voll und brauchte gar keinen. Und dann bin ich in die normale Tiefgarage reingefahren und habe mir da irgendwie einen Parkplatz in der Nähe vom Eingang gesucht. Und wir kommen wieder raus mit unseren Einkäufen, machen die Heckklappe auf, stellen uns da so hin, und in dem Augenblick fährt ein zweiter ID.Buzz in exakt der gleichen Farbe mit exakt den gleichen Felgen so an einem vorbei, und wir gucken die an und die gucken uns an und ich so, wie jetzt, was? Sowas gibt's, und man begegnet sich. Das war sehr lustig, aber der war enorm dreckig, meine Herren. Sah der aus.
Ja, es sind nicht viele unterwegs, also es wirklich hat einen richtigen Seltenheitswert, wenn man mit dem umherfährt.
Und jetzt mal rein, unabhängig vom Bass, dein erster...
Ich habe ihn auch umbenannt. Hast du das auch schon gemacht? Du kannst ja, wenn du mit dem reden willst, heißt der Hallo Ida.
Ach so, da hast du ja die neue Software-Version, die habe ich ja nicht.
Ach so.
Ich weiß gar nicht, ob ich meinen umbenennen kann.
Ich habe ihn jetzt Hallo Bass genannt, aber du musst es Bass schreiben.
Okay, damit
ich ihn Bass, also Buzz als erstes, und dann musste ich Hallo Butz zu ihm sagen, damit er mich hört.
Das ist so hart peinlich, oder? Dass sie das nicht auf die Reihe kriegen, dass sie nicht auf die Idee gekommen sind, dass es jemand machen könnte.
Ja, also das war, ja, aber das ist schon, also dass das Volkswagen hinkriegt von allen Software produzierenden Firmen, dass man so ein Sprachsteuergerät, also weiß ich nicht, eine Siri oder Alexa, wie sie alle heißen, die kann man ja nicht umbenennen oder also einen neuen Namen geben, auf den sie hören sollen.
Ich glaube, bei Amazon kannst du drei Sachen auswählen, gell?
Ja,
also
genau.
Amazon, Alexa oder Computer, glaube ich. Muss ich nicht das Wort davor, also so ein Hallo oder Hey oder sowas noch sagen?
Weiß ich nicht. Aber da kannst du halt, ja, nimm am besten irgendwas mit drei Silben. Okay, cool. Und dann hast du freie Wahl und kannst eintippen.
Ja, das ist echt gut.
Ja, ich habe die Kleine neulich zum Turnen in der Stadt gefahren und musste da dann, weiß ich nicht, eine Stunde oder so, eine halbe Stunde rumtrödeln. Und da habe ich mir dann so die ganzen Sachen mal angeguckt und die ganzen Menüs angeklickt, was man da noch alles machen kann, und irgendwie Sitzrückenmassage und so lustige Funktionen.
Ja, sehr, sehr lustig. Habe ich neulich gedacht, dass es kaputt ist. Wenn man auf den Knopf drückt bei mir, dann passiert erstmal nichts. Also du drückst drauf und so in der ersten Sekunde, man würde ja irgendwie erwarten, dass man von diesem Knopf irgendein Feedback bekommt oder dass man sofort am Rücken irgendwie merkt, dass irgendwas anfängt, sich zu bewegen. Aber das scheint sich erst irgendwie...
Das muss erst warm laufen.
Ja, oder vielleicht ist das pneumatisch und erst muss irgendwas aufgepumpt werden, oder ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, du drückst auf den Knopf, und wenn du dann einfach gedrückt hast und einfach ignorierst, dann merkst du, so ein paar Sekunden später geht's los. Mhm. Aber wenn du drauf drückst und das Gefühl hast, habe ich ihn erwischt, den Knopf, oder habe ich ihn verfehlt, oder hat sich
das jetzt was? Aber er zeigt deutlich an, oder?
Nee, bei mir nicht. Wo denn?
Also bei mir wähle ich das über das Display aus.
Ach so, nee, bei mir ist das ein Knopf am Sitz unten.
So, ich kann sogar drei unterschiedliche. Irgendwie
Lenden,
Klopfen, Lenden, irgendwas und Strecken.
Ja, du hast aber auch die anderen Sitze als ich. Ich habe ja diese Weiß-Dinger und ihr habt ja die mit dem Blauen, ne?
Ja.
Also da haben wir irgendwie unterschiedliche Sitzmodelle. Ja, und du hast ja das 25er Baujahr und ich den 24er. Von daher, die sind subtil unterschiedlich.
Ja, das sind dann so die kleinen Unterschiede. Ja, aber so Kleinigkeiten, diese Mittelkonsole da einfach ausbauen zu können und woanders hinlegen, wieder einbauen, das finde ich mega gut. Also dieses Ding zwischen den Vordersitzen.
Die Bassbox, wie sie übrigens heißt.
Ja, Bassbox.
Mhm. Ja.
Da haben wir früher was anders drunter verstanden. Naja, egal.
Ja, haben wir früher was anders drunter verstanden, aber so haben sie sie genannt.
Ja. Ich hab, dann war ich irgendwie Getränke holen und jetzt in letzter Zeit bin ich meistens mit dem Abgefahren Getränke holen, weil ich da mehr reingekriegt habe als in dem Mercedes. War eine Geschichte. Habe ich immer 4 Kisten geholt und das hat dann auch wirklich schon gereicht. Und jetzt stand ich da, habe diese 4 verlorenen Kisten in diesen riesigen Kofferraum reingeworfen. Das ist ja wirklich. Und dann stand ich im Getränkemarkt und dachte so, jetzt also für 4 Kisten, das lohnt sich. Also da lacht mich das Auto aus, dann habe ich 6 gekauft, aber du musst halt trotzdem noch nicht irgendwie 2 Kisten übereinander stellen. Wir haben jetzt die 3. Sitzreihe umgelegt. Und
da kannst du dann.
Da steht sie halt einfach nebeneinander und ich glaube, es stand noch so eine Metrokiste und noch irgendwas drin. Also, aber ja, wenn du die mal richtig volllädst, also da kriegst du so viel rein. Das ist echt cool.
Ja, ich freue mich auch immer, so dieses Lebensgefühl von dem T3 wieder zu haben. So dieses damals Schiebetür auf, Kinderwagen rein, Schiebetür zu. So, jetzt damals der Campingausbau hatte ja da in der Mitte quasi diesen großen freien Platz, weil die Rückbank ja so weit nach hinten versetzt war.
Ja.
Und der Alte hatte ja den Motor hinten, aber der Kofferraum vergleichsweise klein und der große Platz war eigentlich hinter den Fahrersitzen. Hier ist es jetzt der Kofferraum, aber es würde genauso gehen. Einfach also Heckklappe auf, Kinderwagen rein, Heckklappe zu. Das ist schon cool, diese Menge an Platz wieder zu haben.
Hat er eigentlich einen Frunk? Nee, gell?
Nee, hat er nicht.
Ich habe vorne noch nicht mal aufgemacht.
Ich habe vorne auch noch nicht aufgemacht.
Gut, aber du hast schon die ganzen Videos geguckt und kannst dir sowas merken. Ich habe die Videos auch geguckt und kann mir das halt nicht merken. Das ist immer ein bisschen blöd.
Da ist ein Hohlraum hinter der Nase und es gibt Leute, die da irgendwie was reingebaut haben oder was reingehängt haben oder so, aber faktisch ist das nicht vorgesehen. Und ehrlich gesagt, bei der Kofferraumgröße, was willst du denn mit noch mehr Platz?
Ja, total.
Was willst du da reinmachen, was du dann da vorne rausfrickeln musst, was nicht einfacher aus dem Kofferraum genommen wäre? Ja, und wie ist jetzt so dein
erster... Wenn man vorne laden müsste, dann wäre das zum Beispiel praktisch. Ja, also wenn die Ladebuchse vorne wäre, dann macht man den vorne das auf und da liegt das Kabel drin und so. Das wäre doch cool. Aber sonst braucht man das nicht.
Ja. Wie ist denn so dein Elektrostart jetzt verlaufen? Wie kommst du klar?
Sehr gut. Was mir eben so als erstes aufgefallen ist, bevor das Auto jetzt da war, war immer dieses, ja, ich glaube, man nennt es Reichweitenangst, so, oh Gott, 350, 400 Kilometer oder wie auch immer.
Und der Blick auf die einzelnen Prozente, wie sie wegfallen, kann ich mich noch erinnern, war bei mir immer.
Ja. Bei 100%, aber man soll ja nicht 100% aufladen, dann lädst du also nur 80 und dann habe ich ja schon viel weniger und dann komme ich ja gar nicht so weit. Ja, aber das ist halt irgendwie für zweimal oder, wenn man es sich leisten kann, 5-mal im Jahr für die Urlaubsreise. Hier im Ort ist es halt egal, also selbst wenn ich zur Arbeit fahre, fahre ich 30 hin oder 32 hin und 32 zurück. So, das sind dann irgendwie ein paar 60 Kilometer. Das ist halt bei aus 300 oder aus 400 ist es halt egal. Und dann stelle ich das Auto hier irgendwo wieder ab. Wir können halt nicht zu Hause laden, aber weiß ich nicht, dann gehe ich das nächste Mal zum Rewe und dann stelle ich das Auto halt beim Rewe vorne hin und lade das und lade dann von 48 auf 56% und dann bin ich fertig und dann fahre ich wieder weiter und dann lade ich woanders nochmal, weil ich irgendwo anders in der Stadt noch was einkaufe. Gestern war ich mit Kindern in der Stadt und habe irgendwie mein Ausweis, neuen Ausweis geholt und so Quatsch. Und die ganze Stadt war voll und es gab irgendwie kein richtig, also Stadt Hofheim, gab keinen richtigen Parkplätze und dann ist mir eingefallen, ach, da vorne ist doch, sind doch die Elektroparkplätze. Dann guckst du mal, ob da, ja, alles frei. Stellt sich hin, lädst dann,
hast einen Parkplatz.
Hast einen Parkplatz, für den du nicht zahlen musst. Weil du ja tankst da quasi oder lädst.
Das ist übrigens nicht überall so, da musst du vorsichtig sein. Da kann man auch reinfallen, je nach Stadt. Echt? Und je nach, okay. Also das ist nicht zwingend so.
Ich habe das gar nicht, ich bin einfach davon ausgegangen bei uns. Naja, ja genau, habe ich geladen und bin halt mit den Kindern durch die Stadt und weiß ich nicht, haben noch ein Eis gekauft und dies und jenes und komme zurück und das Auto hat halt wieder mehr Prozent. Und es ist halt nicht so, dass das jetzt dauernd leer ist und ich dauernd zum Tanken fahren muss oder zum Laden fahren muss. Und das ist irgendwie schon...
Wie weit hättest du es zur nächsten langsamen Ladesäule? Also, oder anders, zur nächsten Ladesäule, egal welcher Natur, von deiner Wohnung auf deinem Haus aus?
1,5 Kilometer vielleicht? Nee, weniger. Okay. 900 Meter?
Okay, also selbst wenn du sagen würdest, ich bring den da hin, steck den da dran und wenn er dann sagt, oh, ich habe jetzt hier 11% und bis 80 brauche ich jetzt 5 Stunden, dann könntest du einfach wieder heimlaufen und ihn da lassen und später genau, wieder hinsaugen. Genau,
aber das ist ein Schnelllader, also.
Ach so, okay.
Ja. Also ja, wenn es dann im Ort irgendwie 16 Schnellladersäulen, glaube ich.
16 in eurem kleinen Ort?
Ja.
Wow.
Ja, da ist doch die Autobahn direkt um die Ecke und ja, okay. Da kommt die 3 hoch, die A3 hoch und die 66 fährt direkt vorbei. Das ist halt für Leute, die da die 3 hoch, ist das ein minimaler Umweg und da kannst du da echt gut laden. Und da war ich jetzt auch schon 1-2 Mal schnell laden. Jetzt, wir fahren morgen irgendwie eine Tante von meiner Frau besuchen, die ein bisschen weiter weg wohnt. Ich glaube 70, 80 Kilometer einfach. Und da habe ich gesagt, ja, ich lade ihn jetzt heute Abend nochmal auf. Deswegen bin ich jetzt heute Abend zu der Ladestation gefahren und habe den eben nochmal bis 80% wieder aufgeladen. Und dann steht da, weiß ich nicht, 360 Kilometer. Da komme ich locker die 70, 80 Kilometer hin und wieder zurück.
Ganz easy.
Ja, ja klar. Aber wenn ich jetzt auflade und dann lade ich halt nicht bis, ich komme hin und zurück und noch 10 oder so.
Ja, nee,
klar, ich halt voll, weil ich muss morgen früh auch nochmal auf die Arbeit fahren. Und ja, dann geht das. Und diese Angst ist halt jetzt gar nicht, so habe ich eigentlich angefangen, genau. Diese Angst ist halt einfach gar nicht mehr da, weil man irgendwie, man fährt halt ganz anders. Also so, das ist das, was mir jetzt so, wo ich das Fahrzeug habe, bewusst wird. Du lädst halt immer mal wieder so ein bisschen, was du natürlich bei einem Benziner jetzt nie machen würdest oder bei einem Verbrenner, dass du eben, ja, jetzt fahre ich mal für 10 Euro an die Tankstelle, damit ich, weiß ich nicht, von halb voll zu dreiviertel voll komme oder so. Das macht mir, also ich kenne niemanden, der so
tankt. Das habe ich früher als Student so gemacht, wenn nur noch 20 Euro im Portemonnaie waren, da konnte ich halt nur für 20 Euro tanken.
Ja gut, aber dann warst du leer und bist dann tanken gefahren.
Ja, genau.
Du bist von 50 auf 70 hochgegangen.
Ja, genau, das stimmt, das habe ich nicht gemacht. Da wären mir die 20 Euro lieber im Tank, im Portemonnaie geblieben.
Genau. Ja. Können ja noch einen Drink verkaufen. Ach nee, da waren wir noch gar nicht into Drinks. Aber ja, genau, es ist dieses, boah, du tankst halt jetzt mal hier ein bisschen und tankst halt mal da ein bisschen. Ich finde, das macht es einfach so entspannt.
Genau, steht er, dann lädt er, so heißt es ja. Und genau so muss man das machen, finde ich. Also ich merke jetzt gerade bei mir.
Jetzt kann ich mich auch in den Reim wieder erinnern. Ich habe die letzten 2 Wochen darüber nachgedacht, wie dieser Reim ist, den du jetzt steht er, dann lädt er.
Ja.
Und habe immer angefangen mit, wenn er steht. Und da kriegst du halt keinen.
Dann wird es
keinen passenden Reim drauf. Das ist. Ja, okay, ja. Alles klar.
Genau. Also ich merke, dass es jetzt ein bisschen anders wird, da ich jetzt zu Hause laden kann. Wobei das ist auch.
Ja, klar.
Naja, die Säule ist schon wieder kaputt. Also, long story. Das wird noch ein bisschen dauern, bis ich wirklich so richtig zu Hause laden kann. Aber ich konnte ja jetzt schon mal zu Hause laden. Und dann ist es plötzlich nicht mehr so, dass du dann, also jetzt zum Beispiel, wo ich gerade vorhin sagte, wo wir im Hessen Center waren, ich hätte natürlich trotzdem wieder auf dem Parkplatz mit der Ladesäule parken können. Und wir waren da, glaube ich, wie lange waren wir da drin? Vielleicht eine Stunde oder so. Da hätte ich jetzt maximal 10% oder sowas bei so einer langsamen Ladesäule mitgenommen. Die hätten da schon noch reingepasst. Aber wenn du dann weißt, zu Hause ist billiger, dann machst du es halt doch nicht. Ne? Und insofern ändert es schon auch nochmal wieder das Verhalten. Aber ich verstehe völlig, was du da jetzt gerade quasi geschildert hast, weil so habe ich ja 4 Jahre den anderen gefahren. Mhm. Und jetzt aktuell, ich gerade in so einer Mischphase, meistens, wenn die Säule geht, dann so, wenn die Säule nicht geht, dann wieder wie vorher. Aber nochmal eine Frage zu dem elektrischen Fahren an sich. Ich meine, dass es leise ist, okay, geschenkt, aber nee, ist
nicht
ja auch
vollkommen. Das ist das Grandiose. Also das diese erste, so, man steht auf dem Parkplatz, lässt das Bremspedal los und der rollt so still an. Da freue ich mich jedes Mal wie ein Keks. Das finde ich so gut.
Ja, stimmt. Aber auch der zweite Aspekt, finde ich, dieses vollkommen stufenlose. Dass selbst wenn man Doppelkupplungsgetriebe gewohnt war, es ist ja trotzdem nochmal anders. Es ist ja absolut ruckelfrei und vollkommen stufenlos.
Genau.
Und das flasht mich auch nach wie vor.
Du hast halt immer, wenn ich
und wird immer schneller. Und
geht einfach immer weiter, genau.
Ja. Und macht halt nahezu kein Geräusch. Also ja, irgendwann bei 120 kommen schon ein bisschen unangenehme Windgeräusche dazu und so. Aber das
und diese unfassbaren Walzen, die da drunter sind. Also
wenn du so Schrankwand durch die Gegend fährst, ist halt einfach so.
Also es flasht mich ja nach wie vor jedes Mal, wenn ich das Auto von hinten sehe. Also was sich VW da entschieden hat, dafür Räder drunter zu machen. Warum? Also ich kann mich noch so erinnern, in meiner Jugend, mein Vater hatte dann irgendwie das nächste Auto und es hatte dann nicht mehr 185er Reifen, sondern 205er. Monsterbreitreifen war das damals.
Ja.
Und dann hatte man irgendwie dann ein paar Jahre später, hattest du dann plötzlich ein Auto, das hatte 215er Reifen. Und jetzt guckst du unter dieses Auto drunter, weil es ist ein verdammter Family-Minivan, wenn du so willst. Hm. Ja. Und es sind auf der Hinterachse 265er Reifen. Das ist so eine Dimension, die wäre früher auf einem Ferrari oder auf einem Lambo drauf gewesen. Und dann guckst du da hinten von hinten drunter. Aber auch auf diesem Auto, es wirkt unfassbar breit. Es sind einfach krasse Breitreifen. Weil es ist ja jetzt nicht, also da könnte man sagen, okay, das ist ein Elektrofahrzeug, es ist sehr schwer. Es muss vielleicht irgendwie etwas dicker, aber dann guckst du dir im Vergleich einen Mercedes Sprinter an. Das ist auch ein 3,5-Tonner und da ist ernsthaft Beladung hinten drin. Der hat nicht so breite Reifen, also das muss nicht zwingend sein. Ja,
das kann man vielleicht irgendwie. Das Auto ist auch schon ein bisschen Show. Unser Nachbar, der dann auch noch rüberkam, hat dann auch gesagt so, der sieht halt richtig geil nach 68er aus. Das finde ich toll. So, ja. Und der hat halt auch.
Aber damit haben die wahrscheinlich 135er Reifen gefahren.
Ja, wenn, so wenn überhaupt.
Genau.
Ja, so 80er.
Flex-Sägeblätter als Räder.
Ja, nee, aber sie wollen ja schon einen ganz bestimmten Look erzeugen mit dem Fahrzeug. Und,
ja, total.
Und ich finde, das schaffen sie halt total.
Ja,
und ich finde, ist es einfach. Super übersichtlich, auch dass man die Rücksitze vor- und zurückschieben kann.
Und krass weit in so eine Liegeposition, also auch die Bank. Ich hab ja die Sitzbank hinten und wusste erst gar nicht, also ich wusste, dass man die in der Neigung verstellen kann, aber mir war nicht klar, wie weit. Ich habe die
natürlich jetzt. Mit Kindersitzen eher so übersichtlich praktisch, aber.
Ja, aber so ein kleines bisschen. Also meine Kindersitze können in ihrer Neigung sich verändern. Also sie sind nicht.
Oh, stimmt,
nicht
der eine da. Ist, glaube ich, auch von der großen, ja.
Und also bei uns können das beide, naheliegenderweise, weil wir zwei gleiche Sitze haben, können das natürlich beide. Und ich glaube, der Sitz, die Sitzbank geht weiter runter zu legen, als die Kindersitze das mitgehen können. Insofern ist da schon auch noch ein Stück Sinnlosigkeit, die ich nicht nutzen kann, quasi jetzt für mich oder für die Kinder. Aber man könnte ja auch so Situationen haben, wo, keine Ahnung, hinten noch ein anderer Erwachsener mitfährt oder irgendwas. Ja, und dadurch, dass die zwei Sitze, ein Sitz geteilt ist, könnte jetzt, wenn da auf diesem Einzelsitz ein Erwachsener sitzen würde und da kein Kindersitz drauf wäre, könnte der sich das natürlich voll auskosten. Mhm. Und du kannst das richtig weit in, also was heißt, es wird nicht flach natürlich und es ist ja auch dann ein Sicherheitsthema irgendwann, wenn dir der Gurt dann irgendwann vor dem Gesicht hängt, dann ist es auch nicht mehr safe. Gott. Und so weit geht es ja auch nicht runter. Aber definitiv erheblich weiter, als ich das so gedacht hätte. Ich dachte, das sind so 2-3 Grad, damit sie das als Feature in die Werbung schreiben können und dann, ja, kann der seine Sitzlehne verstellen und voll bequem, bla bla, dann ist es in jedem YouTube-Testvideo drin. Ey, aber es ist echt ernsthaft so, dass du als Erwachsener da hinten sagen würdest, okay, wenn ich jetzt wüsste, so ich denke zurück an alte Fahrten zu Curling-Turnieren, wo ich viel mit den Jungs auf irgendwelchen Autobahnen zugebracht habe, weil wir von Frankfurt irgendwo nach Garmisch-Partenkirchen oder irgendwo in die Schweiz oder sonst wohin gedübelt sind, was immer Ewigkeiten gedauert hat und immer freitags im Stau und so und dann sonntags wieder zurück, völlig platt von so einem Curling-Turnier, wo man am liebsten schlafen wollte und Glück hatte,
wenn
man
geil, nicht... Wenn dich dann schön hinten hinlegen kannst und chillen kannst. Das ist
genau. Und da hätte was hätte ich gegeben, um so eine Rücksitzbank, dass ich da hinten hätte pennen können und die hätte flachlegen können oder so, nicht flachlegen, aber so angenehm weit nach hinten mal, hätte ich gefeiert damals.
Ja.
Ja. Und auch für die Kinder, selbst wenn es nur ein paar wenige Grad sind, es macht dann vielleicht den Unterschied, dass sie beim Einschlafen nicht immer diesen Effekt haben, dass der Kopf nach vorne so in, also ja, so, kennst du das, wenn die immer so runterfallen mit dem Kopf nach vorne?
Noch nie gesehen, wenn, jedes Mal.
Wenn sie eingeschlafen sind, ja. Und wenn das vielleicht der entscheidende Winkel ist, dass der Kopf nach hinten sich legt und nicht nach vorne, ist den Kids, glaube ich, auch geholfen. Von daher, das, also ja, wie du sagst, schöner Innenraum. Klar, wenn du jetzt ein T6 oder T7 im Vergleich siehst, dann siehst du natürlich, wo gespart wurde. Also der hat jetzt nicht...
Sehe ich ja nicht.
Ich kenne ja, genau. Gar nicht.
Das ist ja mein großer Vorteil.
Okay. Ja, also das, wenn man das vergleicht, dann merkt man schon, dass sie hier preislich nicht komplett wegeskalieren wollten. Sind sie natürlich trotzdem. Aber wahrscheinlich wäre es halt einfach noch teurer geworden, wenn sie jetzt da auch noch das Schienensystem reingemacht hätten und was weiß ich, noch alles flexibler im Innenraum, drehbare Sitze und. Hätte man ja noch viel machen können, was die größeren Autos oder der T6 oder T7 kann. Das ist dann halt wahrscheinlich von der Elektrotechnik ein bisschen gefressen worden, das Budget. Aber gut, trotzdem, tolles Auto.
Ja, nee, ich genieße es auch sehr, damit umherzurollen.
Ja. Hast du ihn mal, habt ihr diesen Parkassistenten? Hast du ihn mal allein einparken lassen und sowas?
Nee, da habe ich viel zu viel Angst.
Okay.
Wir hatten das ja jetzt auch bei dem Mercedes. Ich habe es nicht einmal benutzt.
Echt? Krass. Ja. Also ich habe...
Das ist halt so die Sache, da muss man da mal Ruhe haben. Aber wenn man irgendwo gerade ankommt... sich dann in Ruhe Zeit zu nehmen und das Auto, meistens ist ja dann so, okay, ich komme auf der Arbeit an, ich will jetzt rein und einstechen oder anfangen zu arbeiten, je nachdem.
Ah.
Und oder ich komme nach Hause und jetzt ist das zu tun. Muss ich mir vielleicht mal am Wochenende oder so mal einen Moment Zeit nehmen, um dieses Auto selbstständig sich einparken zu lassen.
Ich war heute ein Paket abholen bei so einem, das ist irgendwie im Paketshop gelandet, weil ich nicht zu Hause war, als der Typ kam. Und dann habe ich da bei so einem Paketshop bin ich vorbeigefahren und dann habe ich gesehen, okay, da vor ist kein Parkplatz und dann Seitenstraße rein und da war ein Parkplatz. Und dann habe ich zum Glück geistesgegenwärtig rechtzeitig auf diesen Knopf gedrückt, dass er mit Suchen anfängt, sodass er den dann auch noch gesehen hat. Und dann hat er mich irgendwie geärgert, weil er immer gesagt hat, also er hat eine Lücke angezeigt, aber er hat mich nicht den Startknopf drücken lassen, sondern er hat gesagt, ich soll weiter vorfahren. Und dann bin ich weiter vorgefahren. Er hat immer gesagt, weiter vorfahren. Und dann war ich irgendwann so weit von dieser Parklücke weg, dass er sie dann ausgeblendet hat und gesagt hat, er sucht. Und
ich denke, keine Parklücke mehr doch. Da. Was fährst du denn so weit nach vorne?
Genau. Da war ich dann so ein bisschen, dass ich dachte, willst du mich verarschen? Dann bin ich weitergefahren, kam noch eine Lücke. Und bei der hat es dann funktioniert. Bei der hat er dann gesagt, okay, jetzt anhalten und dann Start drücken und dann Fuß von der Bremse. Und da ist der Ast reingefahren. Überhaupt kein Thema.
Okay.
Und dann hat er aber noch eine andere Funktion, dieser Parkassistent Plus. Ich glaube, bei deiner Baujahrreihe gibt es sogar noch die Variante, dass wenn du die ganz komplette Ausbaustufe von diesem Parkassistenten bestellt hast, kannst du ihn sogar von außen mit der Fernbedienung fahren lassen oder mit dem Handy oder so. Aber das hat meiner auch nicht. Aber was meiner kann, ist der Parkassistent Plus, der kann einen Parkvorgang lernen. Also du parkst quasi ein und wenn du eingeparkt hast, dann sagst du so, das, was ich gerade gemacht habe, bitte einmal merken, weil hier möchte ich öfter parken. Zum Beispiel jetzt der Parkplatz vorm Haus, wo meine Ladesäule ist.
Mhm.
Und dann merkt er sich das und wenn er merkt sich die letzten 50 Meter und wenn du auf diesen Bereich so sagen wir, drauf fährst, so auf die Einfahrt vom Parkplatz oder so, dann blendet dir gleich so ein Pop-up kommt dann hoch und er sagt, also hier kenne ich einen Parkvorgang, soll ich jetzt machen? Und dann musst du anhalten, dann auf Start drücken und dann die Fuß wieder von der Bremse nehmen und dann übernimmt er. Und dann fährt er in absoluter Zoomania, kannst du dich erinnern, Zoomania in der Zulassungsstelle, das Faultier.
Ja.
Was ich so, ja, genau so fährt er dann. In der Geschwindigkeit.
Ach, ey. Ja, das wäre, also, glaube ich, auch dann irgendwann mein Problem. So,
ja.
Jo. Du kannst das dabei, für mich, aber...
Du möchtest dabei nicht gesehen werden. Es ist wirklich, es ist super Zeitlupe, was dann passiert.
Naja, und ich kann es halt schneller. Also das ist halt ja, dann wieder genau. So, jo, du kannst es jetzt für mich, aber in der Hälfte der Zeit bin ich ja selber eingepackt und kann schon irgendwas anderes machen.
Ich hab's, also diese Parklücke, die wir da haben, diese Parkplätze hier oben, wo die Ladesäule hingebaut ist, die sind super eng. Die sind wirklich super eng. Und der Bus ist groß und die gegenüberliegende Parkreihe ist, also diese Fahrspur da in der Mitte zwischen den Leuten, die rechts parken und links parken, die ist auch nicht so wahnsinnig breit. Das heißt also, wenn da auf der gegenüberliegenden Seite gerade keiner steht, dann ist easy. Dann bretterst du da so halb in den Parkplatz gegenüber rein und dann hast du genug Spielraum und dann kannst du da schön rückwärts dich reinzirkeln und dann stehst du drin. Die Lücke ist auch so eng, neben mir ist so ein Müllhäuschen und wenn ich da so dran fahren will, dass ich meine Tür noch einigermaßen aufkrieg, dann muss ich auf der anderen Seite faktisch, da sind solche Gummiknubbel auf dem Boden, die quasi den einen Parkplatz von dem Nachbarparkplatz trennen. Das ist nicht nur eine Linie, sondern das ist wirklich so eine Erhebung, die da auf dem Boden drauf gespackst ist, solche Gummimuffen. Über die kann man drüber fahren, aber die sind halt wirklich eine physische Erhebung im Boden. Und da muss ich faktisch so mit den Reifen so fast auf Kontakt dran zum Nachbarparkplatz. Zum Glück ist der nicht vermietet. Also ich könnte da theoretisch auch so mich quer drüber stellen, aber das will ich halt nicht machen. Aber dann kriege ich auf der anderen Seite noch meine Fahrradtür auf zum Müllhäuschen hin. Und um das da so hinzustellen, exakt, dass es gut passt und dass ich auf der anderen Seite noch gut aussteigen kann, habe ich gedacht, dann lerne ich das mal an, weil meine Frau hat da so ein bisschen Bedenken, oh, es ist hier alles zu groß und der Parkplatz ist hier zu eng und sie will nicht und dann parkt sie ihn lieber draußen und dann habe ich gedacht, na gut, wenn ich dem das jetzt so angelernt kriege, dass er das da perfekt reinfahren kann, dann hat sie ja die Wahl. Also entweder quält sie sich selbst, also sie parkt draußen oder sie nimmt den Assistenten, dann hat sie alle Optionen. Ja? Und was sie dann macht, muss sie dann selber wissen.
Ja.
Aber ich dachte zumindest, versuch sie ihm das mal anzulernen. Ich habe es bisher noch nicht hinbekommen, dass er das Ding am Ende wieder so exakt da reinstellt, wie ich das beim Anlernvorgang gemacht habe. Den ersten Vorgang, den ich ihm angelernt habe, da war offensichtlich wie gegenüber, das andere Auto stand ein bisschen anders. Und beim nächsten Mal, als ich es abrufen wollte, hatte der vielleicht 2 Zentimeter weiter hinten geparkt. Und dann ist das Auto da rangefahren quasi, so wie ich es beim ersten Mal gemacht habe. Und dann ging das nicht. Oder sein Sicherheitsminimum wurde unterschritten. Und dann hat er da abgebrochen und hat gesagt, hier ist ein Hindernis, ich mache nicht weiter. Und dann musste ich doch wieder den Rest selber parken. Dann habe ich ihm beim zweiten Mal einen Vorgang angelernt, wo ich gedacht habe, jetzt halte ich richtig Abstand zu den anderen Autos. Und dadurch musste ich ein bisschen mehr kurbeln. Und da scheinen sich dann irgendwie die Ungenauigkeiten zu addieren, sodass er am Schluss beim Reinfahren stand er dann irgendwie auf diesen Gummimuffen so halb drauf. Und das weiß ich definitiv, dass ich das nicht war, als ich es abgespeichert habe. Es war dann am Ende wahrscheinlich ein Verfehlen der Lücke um im Zweifel nur 3, 4, 5 Zentimeter. Aber ja, das sorgte halt dafür, dass ich halt auf diesen Dingern stand und vorher war ich so auf nahezu Kontakt, sodass du fast keinen Finger mehr dazwischen kriegst, aber ich stand halt nicht drauf und ich habe es auch nicht berührt. Und jetzt, dann ist er so 2 Zentimeter weiter drüber und dann guckst du den Reifen an und denkst dir, nee, so will ich das nicht stehen lassen, das ist nicht schön, das gehört so nicht. Und die dritten, den ich ihm jetzt angelernt habe, da habe ich weniger Züge gemacht, da bin ich quasi reingefahren und habe ihn in einem Zug mit sehr viel mehr Kurbeln, aber dafür mit einem Zug reingezogen. Und als er den jetzt nachgemacht hat, dachte ich zuerst, dass alles cool wird. Und dann habe ich aber im Spiegel, als er es gefahren hat, dieses Müllhäuschen hinten so verflucht nahe kommen hören. Und dann die Piepser schon, die haben schon rumgebrüllt. Und dann war ich nicht sicher, also entweder tritt er jetzt in die Notbremse oder ich mach's. Und dann habe ich die Geduld verloren und ich habe reingetreten. Und dann bricht er natürlich den Vorgang ab.
Ja.
Und sich meine Frau erschreckt, weil so, was, ist er gegengefahren? Und ich so, nee, es war mein Fuß. Weil das knallt natürlich dann ordentlich, wenn du da schreckhaft reintrittst.
Ja.
Also, Ende vom Lied. Ich habe ihn jetzt 3-mal angelernt. Bisher hat er noch keinen perfekten Parkvorgang ausgeführt. Angelernt, vielleicht muss ich ihm einfach mehr zutrauen oder ich muss noch ein paar mehr anlernen, bis ich einen gespeichert habe, den er perfekt nachmacht. Und zwar unabhängig davon, wie die anderen Kollegen da rechts und links parken. Also vor allen Dingen die gegenüber. Aber es ist Zeitlupe, es ist sehr lustig. Dass er da drin sitzt, die Hände wegnimmst und hoffentlich kommt jetzt in der nächsten Minute keiner, den ich kenne.
Naja, ich werde mir das hier auch mal angucken. Aber ja, meistens bin ich zu ungeduldig.
Ja, für ungeduldig ist das nichts.
Um das zu machen. Naja. Aber es macht weiterhin Spaß, elektrisch zu fahren.
Habt ihr eine größere, also jetzt klar, diese 70, 80 Kilometer, was du jetzt sagtest, aber was habt ihr schon irgendwas auf dem Horizont, wo ihr sagt, da fahren wir mal 300 oder 500 Kilometer oder so?
Bisher nicht aktuell.
Okay. Aber wird kommen, nehme ich an.
Ja, klar.
Da bin ich gespannt, wie das dann für euch läuft. Aber ja. Ich meine, ihr habt ja diese Ladekarte, wo es eigentlich faktisch egal ist, wo ihr ladet. Ne? Also ihr müsst jetzt nicht auf irgendeinen, irgendeinen Vertrag, den man hat, optimieren, wo es dann die Ladesäulen von Anbieter XY sein sollen oder so. Das macht es ja dann sehr entspannt. Wenn man alles nehmen kann, dann ist ja heutzutage wirklich auch schon viel vorhanden.
Ja, ja, und er zeigt es ja auch immer an und bei der Route Planner und wie sie alle heißen, zeigen es ja auch alle an. Das ist ja sehr leicht. Ja, sehr gut.
Sehr gut.
Du hast noch ein Stück Software uns mitgebracht, wenn ich das richtig sehe.
So ist es. Ich habe mal wieder den Tipp geklaut bei Bits und So beim Herrn Olmer. Ah nee, gar nicht bei Bits und So. Ich glaube, es war bei iPhoneBlog.de war es. Da hat er CodeTypist vorgestellt und das las ich lustig und da habe ich das mal ausprobiert. Das ist von einem deutschen Entwickler und wird explizit darauf hingewiesen, dass das, was so die Privacy-Geschichten angeht, sehr, sehr, sehr privacy-aware ist sozusagen. Im Sinne von, dass die Daten nicht deinen Rechner verlassen. Es ist ein AI-Helferling, der ein Typist für dich sozusagen ist, also eine Autovervollständigung. Und ich weiß nicht, man kennt das ja, wenn du zum Beispiel mit Copilot oder so programmierst oder mal so Autovervollständigungen hat, so man hat es auf dem Handy ja auch, dass er dir so das nächste Wort vorschlägt, was du vielleicht tippen können wollen würdest. Und das macht es jetzt auf dem Mac in jedem Textfeld. Also der bringt es einfach, der legt sich da über diese Accessibility API, legt er sich über deinen gesamten Mac, egal in welchem Textfeld du einen Cursor blinken hast, liest er sozusagen mit, was da steht und macht dann solche hellgrauen Angebote, wie du das weiter tippen wollen würdest und du kannst dann mit Tab entweder das gesamte Angebot übernehmen oder mit der Taste oberhalb von Tab, also auf einer deutschen Tastatur wäre das dieses Grad-Symbol beziehungsweise dieses Dach. Wenn du da drauf drückst, dann nimmst du nur das nächste Wort und kannst das dann, also wenn er dir drei Wörter anbietet, kannst du das dann noch zweimal drücken, dann zack, zack, hast du die ersten beiden von dem Vorschlag und das letzte hast du ignoriert. Und sobald du weiter tippst, kommt er wieder mit neuen Vervollständigungen. Und am Anfang habe ich gedacht, gut, ich probiere das einfach erstmal aus, weil im Moment ist es, glaube ich, Beta, meine ich, und kostet noch nichts. Mhm. Und genau, es ist Early Access von Daniel Gräfe gemacht in Deutschland. Und wie gesagt, es gibt explizite Darstellung, wie das netzwerkmäßig ist, nämlich, dass da eigentlich nichts übertragen wird, sondern du lädst dir in der App, da kam jetzt auch gerade ein Update, kamen nochmal neue Models dazu. Entweder kannst du da irgendwie Llama 3 oder eins von diesen Gemma 2 oder 3 Models oder er hat da noch so ein paar andere drin. Kannst du so ein bisschen rumspielen, welche Suggestions dir da vielleicht am besten gefallen. Du kannst einen so ein Systemprompt hinterlegen, wo du dem Ding irgendwie sagst, okay, pass auf, schreib freundlich, professionell, ich heiße so und so, ich lebe in Deutschland, ich schreibe überwiegend auf Deutsch, manchmal auf Englisch und dann nimmt er das halt so als Basisprompt mit für das Large Language Model mit rein. Um vielleicht ein bisschen deinen Stil zu treffen. Man kann da sicherlich an diesem Basisprompt, Systemprompt noch mehr rumtweaken. Ich habe das jetzt erstmal so bei dem Basisvorschlag gelassen und habe nur so die Sachen ersetzt, die für mich halt individuell sind, aber ich habe jetzt noch nicht mehr dazu geschrieben. Vielleicht kann man da noch richtig noch mehr rauskitzeln. Und ich habe jetzt so das über die letzte Woche oder so habe ich das drauf auf dem Rechner und Es ist erstaunlich. Also ich habe ein paar Mails geschrieben zum Beispiel und eine der Mails ging an meine Schwiegermutter, die sich gerade ein neues iPad gekauft hat und hatte ein paar Fragen und dann wollte ich ihr die Fragen in der Mail beantworten. Und da hatte man manchmal das Gefühl, immer wenn ich so Apple-Dinge übers iPad geschrieben habe, dass die Vorschläge irgendwie so aus Newsartikeln oder so, also dass das quasi die Basis ist, wo er das gelernt hat, über Apple zu reden, dass es immer so ein bisschen wie so eine Werbeveranstaltung klang. Aber sobald ich dann ein oder zwei Wörter selber weitergeschrieben habe, so was man, da musst du in der Settings-App und dann kommt so, das nächste Wort ist dann klicken oder auswählen oder irgendwie so, ja, also da waren dann immer so ein, zwei Wörter, die man sagen konnte, okay, ja, nehme ich und dann selber weitertippen. Und ich habe einfach gemerkt, dass das Versprechen, was da gegeben wird, nämlich, dass du schneller wirst mit Tippen, weil du halt einfach immer wieder zwischendurch Wörter gar nicht selber tippen brauchst und manchmal auch ganze Halbsätze nicht, das wurde durchaus eingehalten. Also ich konnte dann ja einfach sehr viel schneller diese Mail zusammenkloppen und das da reintippen, was ich sagen wollte. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass er sich ständig verrennt oder so. Und natürlich so Floskeln, die mit freundlichen Grüßen und bla 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 und das sowas logisch. Da brauchst du nur mit und dann ist das alles da. Und da er deinen Namen weiß, schlägt er dann in der nächsten Zeile auch sofort deinen Namen vor. Und also da kannst du schon sehr flott Texte tippen. Aber es geht halt auch nicht nur in dem E-Mail-Feld, sondern es geht halt auch in auf Webseiten, in irgendwelchen Formularen und so, überall, wo ein Cursor blinkt, nach 1, 2, 3, 4 Zeichen fühlt sich diese App angesprochen und fängt an, dort lustige Vervollständigungen anzubieten. Und das du bist nicht, cool, ja, nicht drauf angewiesen, dass die Apps, die du benutzt, dass die das selber können, sondern, ja.
Okay, gibt's da schon irgendwie Vorhersagen, was das kosten wird, oder ist da jetzt erstmal Beta und alle machen mit und, boah, ja, mal gucken.
Es ist early Access und during Early Access, CodeHappiest is free to use. We are still determining our pricing structure, but we aim to make it affordable for individual users. Steht hier.
Okay.
Insofern unklar, haben sie sich noch nicht entschieden oder hat er sich noch nicht entschieden. Es scheint ein Einzeldeveloper zu sein. Daniel Gräfe.
Und funktioniert auf Deutsch und auf Englisch gleich gut?
Also
Englisch sieht man auf der Webseite, glaube ich, und Deutsch hast du getestet, oder?
Deutsch habe ich getestet, hat wunderbar funktioniert, genau. Okay.
Klingt cool.
Kann ich mal so empfehlen. Wie gesagt, wenn es am Ende dann natürlich rauskommt und der will dann irgendwie 25 € im Monat, dann würde ich auch sagen, okay, ne, so geil ist auch wieder nicht.
Es kommt halt drauf an, wie viel du schreibst. Also wenn jetzt dein Tag
genau
daraus bestehen würde, dass du auf weiß ich nicht, Fehlermeldungen reagierst, dann ist genau das, was du haben willst vielleicht. Zusammen mit irgendwie so einem Textexpander oder so.
Genau, aber dann ist es ja auch möglicherweise Professional Use Case und dann sind $25 im Monat ja auch schon wieder ein Scherz. Also
ja.
Genau, von daher, also für mich wäre es jetzt so Privatspaß, damit auf meinem Mac irgendwie so mein Leben ein bisschen netter wird. Und da bin ich jetzt natürlich nicht geneigt, irgendwie genauso viel Geld auszugeben wie für. Also ich vergleiche es ja immer so mit einem Netflix-Abo oder so, gell? Wie viel Entertainment und Zeug bringt mir ein Netflix-Abo für 18 €? Und dann kommt so eine App daher oder irgendwas und will irgendwie jetzt hypothetische 20, wie gesagt, ich will ihm das jetzt gar nicht in den Mund legen, er weiß es ja wahrscheinlich selber noch nicht so genau, was er dafür nehmen will. Da würde ich dann zucken, ja, da würde ich dann sagen, weiß ich nicht, ob mir das so viel Value bringt. Aber klar, wie du sagst, muss jeder selber wissen.
Und kriegst halt auch schon Cloud, also das ist schon.
Genau. Also vielleicht ist es auch gar nicht, wie gesagt, er weiß es ja selber offensichtlich noch nicht. Ja.
Ich denke, ich werde mir das morgen auch mal irgendwie anfordern. Ich
mach mir das mal drauf.
Mail hinschicken und dann.
Kam sofort, genau, muss ein Mail hinschicken und dann kriegt man so einen Download-Link und der kam sofort. Und da kamen auch schon Updates in der Zwischenzeit. Genau.
Ich nehme meine Cocktail-Podcast-Adresse, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Ich denke ja immer, also mit so einer Adresse, so, weißt du, du landest in irgendeiner kleinen Datenbank, vielleicht liest es ja jemand und dann wäre es ja schon lustig.
Dann machst du Werbung für einen gestorbenen Podcast.
Ja, aber.
Da war neulich kam ein Hinweis zum Cocktail-Podcast, war ein Kommentar oder im Kontaktformular, glaube ich sogar, dass jemandem aufgefallen ist, dass die Download-Links nicht mehr gehen. Also die Webseite an sich war da, aber wenn du versucht hast, eine Sendung abzuspielen oder das MP3 herunterzuladen, dann ist das gescheitert mit irgendeiner Fehlermeldung. Ich glaube, 403 gab es, also verbinden oder ja, genau, Zugriff nicht erlaubt. Und ob das wieder gefixt werden könnte. Und dann habe ich diesen Kommentar durch Zufall entdeckt und habe festgestellt, ja, ich habe da irgendwie so ein Web-Application-Firewall-Zeugs abgedatet und da ist wohl irgendeine Regel drin gewesen, die sich mit dem Podlove-Publisher nicht vertragen hat. Und dadurch hat er die als Bad Request rausgefischt, diese Firewall, und hat gesagt, hier, das sieht irgendwie fishy aus, diese Anfrage, die würge ich mal ab, und hat die mit Verbinden beantwortet. Und dabei war das vollkommen legitim, diese Anfrage vom Browser. Und dann musste ich diese Regel da rausnehmen und dann ging es wieder. Ist mir nicht aufgefallen vorher, weil die Webseite an sich sah ja erstmal komplett funktional aus und ich habe da wahrscheinlich einfach nicht probiert, ob die Downloads noch gehen, weil ich das gar nicht in Erwägung gezogen habe, dass das dadurch kaputt gehen könnte. Aber ja, gibt es noch Leute, die sowas, und also demjenigen, der das dann so, das so wichtig war, dann auch tatsächlich einen Kommentar zu schreiben. Insofern, wer auch immer du bist, vielen Dank. Ich hab's gefixt. Ist alles wieder da.
Sehr gut.
Insofern, so tot ist der Podcast gar nicht. Da gibt's immer noch so jemand wie mich, der darauf aufpasst, dass diese Webseite immer noch Updates kriegt und immer noch lebt.
Ja. Sehr schön. Gut. Was hast du trainiert die Woche? Hast du trainiert?
Na, zumindest habe ich mein Fahrrad wieder. Es war eine Woche und 6 Tage, also fast 2 Wochen, war es in der Inspektion. Sinnloserweise, weil es hat gar nichts, die haben gar nichts gemacht mit diesem Fahrrad. Also irgendwas haben sie gemacht, weil bei diesem Display von diesem Bosch-Antrieb, da war so ein kleines Werkzeug-Icon, wenn es gewartet werden möchte. Und das war jetzt weg. Also sie haben immerhin das gemacht, dass das Ding jetzt nicht mehr anzeigt, dass es jetzt bitte gewartet werden möchte. Aber dann habe ich ihn so gefragt, habt ihr irgendwas ausgetauscht, irgendwas gemacht? So, nö, war alles okay. Okay, dann war das 2 Wochen gewartet. Das ist ja auch geil.
Ja gut, aber es hat er ja vorher schon gesagt, dass sie gerade überlastet sind, oder? War das nicht so?
Ja, hatte er gesagt, aber er hatte vermutet, dass sie eine Woche brauchen, nicht, dass sie 2 Wochen brauchen. Aber gut, egal. Genau, und damit bin ich zumindest mal diese 15 Kilometer wieder nach Hause gefahren. Und dann hatte ich einen Termin oben in hier einem anderen Ortsteil, den Hang hoch, 100 Höhenmeter. Und ich war sauspät dran. Und dann bin ich da hochgeknüppelt wie ein Irrer. Und zwischendrin im Berg guckte ich auf meine Armbanduhr und die sagte, dass ich 178 Puls habe. Und dann wusste, dass wenn ich da ankomme, also es ging um eine Physiotherapie, die ich gerade mache, dass ich mich da halt ausziehen und auf die Liege legen muss. Und er will es ja auch nicht ankommen und ölen wie ein Irrer. Insofern habe ich dann halt dann doch wieder versucht, ein bisschen langsamer zu machen und noch so ein bisschen auszurollen, bis ich da ankomme. Also es war alles sehr nicht so
gut,
optimal.
Sehr gut.
Insofern, ja, weiß nicht, ob das als Trainieren durchgeht, wenn man einmal wie so ein Berserker so einen Berg hochfährt.
So wie wenn der Christoph joggen geht, oder?
Ja. Genau, nee, und dann, ja, das übliche Kinder umher. Also ich fahre jetzt wieder Fahrrad. Ich war auch schon wieder einkaufen mit dem Fahrrad.
Sehr
also
gut.
Ich bewege mich.
Sehr gut. Viel mehr als ich. Ich habe nur große Spaziergänge hier durch den Ort gemacht. Das habe ich, glaube ich, letzte Woche schon erzählt, dieses komische Display habe ich jetzt so umgebaut, dass immer angezeigt wird, wie viele Schritte das Handy von meiner Frau, ja, beziehungsweise von
genau, mir. Genau, mit deiner Frau dich battles da, ja.
Genau, und das ist natürlich dann eine Motivation, wenn du am Nachmittag siehst, so, du bist noch, weiß ich nicht, 1000 Schritte hinten. Ah, dann gehst du jetzt nochmal einkaufen, aber nimmst nicht das schöne neue Auto, sondern läufst da runter. Und ja, dann bin ich jetzt mehrere lange Spaziergänge, aber halt, ja, irgendwie zum Einkaufen oder so. Zählt, glaube ich, nicht richtig als Training. Und einmal wollte ich aufs Rad und dann gab es hier irgendwie irgendwas. Ich weiß schon gar nicht mehr, weswegen ich dann in Radklamotten erstmal wieder, ich glaube, Kinder trösten oder ins Bett bringen. Und ja, jedenfalls war ich dann nicht Fahrradfahren.
Die üblichen Kindereskalationen.
Genau. Ja, also will ich mir jetzt gar nicht beschweren. Also ist halt so, aber ich habe es dann irgendwie nicht wieder zurück aufs Rad geschafft und habe es dann sein lassen. Deswegen war das jetzt eher eine faule Woche für mich, trainingsmäßig. Und ja, ich muss doch jetzt dringend wieder anfangen. Hast du einen Dad-Joke uns mitgebracht?
Natürlich.
Oh, sehr gut. Ich bin entzückt.
Jetzt bin ich langsam, habe ich so eine Liste von Witzen, wo ich nicht mehr sicher bin, gehen die als Dad-Jokes durch oder sind es einfach nur Witze? Aber gut, wir versuchen den mal. Also, wir konnten uns nicht entscheiden beim Opa, ob wir ihn im Sarg oder in der Urne beerdigen sollten. Also haben wir ihn erstmal am Leben gelassen. Ja. Genau. Okay.
Puh, ja.
Wie nennt man einen Spanier ohne Auto? Carlos.
Oh, also bitte. Das ist ja doof.
Ja, Okay. Witze über die Deutsche Bahn machen wir nicht, ne? Weil die sind schwierig. Man weiß bei denen nie, ob die ankommen.
Ich habe vorhin erst ein Bahnticket gebucht. Gemeinsam mit einem Bahnmitarbeiter.
Sehr gut.
Ja. Also der musste sich kein Ticket, der musste nur die Sitzplätze reservieren, aber ja.
Ich telefoniere immer mit einem Bahnmitarbeiter, wenn ich Bahn fahre. Und dann will er immer wissen.
Ist alles scheiße hier.
Dann will er immer wissen, wo ich lang fahre. Und tut ganz interessiert und dann guckt er irgendwas in seinem Computer. Und dann sagt er immer, also nicht, dass ich irgendwas beeinflussen könnte. Ich will nur gucken, wo ich nicht drin sitzen wollen würde oder so.
Ich schalte doch mal Signal auf Rot.
Tja.
Ja, gut.
Gut.
Ja.
So ist das.
So.
Damit bleibt nur noch eine Kapitelmarke.
Ganz genau.
Die nächste Woche in eine Bahn zu lenken und das obliegt dir.
Ja.
Wo geht's hin?
Wir gehen zu Netflix. Ja.
Ich mache ja heute die ganze Zeit auf dieser riesen lauten Tastatur Krach.
Also du machst auch einen ungeheuren Lärm, den du die ganze Zeit machst.
Ja, es ist schlimm. Meine andere Tastatur ist irgendwie unwillig, mit meinem Rechner zu reden. Ich weiß nicht, warum.
Kurz vor der Sendung. Ich überlege noch, ob es was bringt, wenn ich sie quer durch den Raum werfe. Ah ja.
Ich war ein bisschen sauer.
Du warst echt episch. Wir hatten kurz überlegt, ob wir verschieben sollen, aber morgen wäre halt auch genauso unpraktisch gewesen. Deswegen sind wir jetzt hier.
Ja, okay, jetzt bin ich bei Netflix. Was?
Du bist
was,
bei Netflix.
Ich habe eine Vermutung. Hier war der. Da ist Ben Affleck zu sehen.
Ben Affleck?
Warte. Weiß nicht, ob das aktuell ist. Ben Affleck nicht. Okay. Ah, der ist von 2023. Der wäre sowieso nicht gezählt.
So, alles Clash. Jetzt hat er angefangen.
Nee, das ist immer blöd, ne? Wenn man im Browser auf dem Rechner draufklickt, Icon, dann geht der ganze Film immer direkt los.
Nee, wir schauen einen Film mit, weil ich ihn ja dieses Mal so vermisst habe. Stanley Tucci.
Aha.
Und wieder Woody Harrelson, aber nur als Voice. Und Chris Pratt in der Hauptrolle. Wir schauen Electric State. So einen lustigen, quatschigen.
Gar nichts.
Roboterfilm, irgendwie ein Mädchen, irgendwie Zukunft, Welt von Robotern übernommen oder es gab Krieg mit den Robotern und Frau sucht ihren Bruder und irgendwie weiß der Roboter irgendwas. Abenteuer, Science Fiction.
Und Bobby Brown, Chris Pratt, okay.
Genau. Schräg, ja, cool. Originell.
Oh, Giancarlo Esposito auch noch und Jason Alexander hatten wir auch in
Alan Tudyk auch.
Das ist ja ein
Nur Voice, aber ja.
Ja, trotzdem.
Ja.
Okay.
Ja.
Man erkennt ihn ja fast gar nicht.
Chris Pratt sieht fies aus, oder?
Das ist krass.
Das ist echt böse.
Okay.
Ja.
Electric State. Ja, sieht lustig aus. Ich bin gespannt. Ja, heute Nummer 1 unter den Filmen.
Schau dir den Trailer an. Oder weiß ich nicht, vielleicht soll man sich besser nicht anschauen, das kann ich dir nächste Woche erst sagen, aber ich habe beim Trailer schon leicht lachen müssen.
Okay, das leicht lachen.
Und der ist erst 4 Tage alt, also ich finde, das zählt mal als aktuell.
Ich guck mal, guckt IMDb 6 Punkte, es ist nicht allzu abschreckend, da haben wir schon Schlimmeres ausgewählt.
Ja, von daher.
Ach hier, die Russo. Anthony und Joe Russo, sind das nicht die so Marvel-Menschen?
Ja.
Okay.
Steht auch irgendwie beim Netflix in diesem Action-Abenteuer der Regisseure von Avengers Endgame begleitet, bla bla bla.
Ja, cool. Dann machen wir das. Und nächste Woche dürft ihr hier hören, wie wir das fanden. Vielleicht, wahrscheinlich nochmal ohne Christoph. Aber gut, so ist das dann halt. Der muss ja auch mal Pause machen.
Ja.
Und bis dahin gerne mal auf sneakpot.de vorbeischauen und der oder die Erste sein, die seit Januar dort einen Kommentar hinterlassen. Jetzt habe ich gesagt, wie schlecht unsere Kommentarspalte läuft, aber das war egal.
Mein Gott. Also.
So ist es halt. Ne? Ist ein bisschen mau gerade. Von daher, wir wünschen uns Feedback und würden uns freuen. Und ansonsten gerne natürlich auf den Social Medias folgen, wo ich finde, heute ein schönes Bild für diese Sendungsankündigung aus der AI rausgezogen habe. Weil.
Aber ich krieg das ja nie mit. Auf welchem Kanal postest du das?
Ja, auf Insta, in der Story.
Ach, Insta.
Ich habe die KI dazu gekriegt, dass sie das schöne blaue Auto von Channing Tatum vor einer Rakete gemacht hat. Also, zumindest sah es so ein bisschen aus wie in dem Film.
Komm, ich schicke dir das mal. Gorge sieht sehr gut aus. Oh, das andere sieht auch schön aus. Ja. Dieser Hyper-Schalljet da im Hintergrund, der hätte nicht sein müssen, aber sonst.
Ja, am Anfang hat es immer ein Space Shuttle da dran gemacht, an dieser Rakete. Auch hier so ein bisschen.
Auch
ein bisschen
unpraktisch, ja.
Ja, und dann denkst du so, nein, ich will eine Saturn 5. Habt ihr was von 60er Jahren und von Apollo 11 erzählt und so weiter? Und das Ding immer Space Shuttle. Ja, es ist ein Space Shuttle. Und ich so, nein, kein Space Shuttle. Aber dann sagst du, ich will den babyblauen 1966er Camaro Convertible. Zack, hast du, der sieht genau aus wie in dem Film. Das ist easy, das kann das Ding sofort. Aber diese verdammte Rakete da hinten ohne Space Shuttle zu machen, das hat ein bisschen Überredung gekostet. Ja. Aber gut, so ist das mit diesen KIs, da muss man ein bisschen kämpfen.
Ja.
Das machen wir bis nächste Woche wieder und in der Zwischenzeit schreibt ihr Kommentare und wir danken natürlich fürs Zuhören. sneakpod.de. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.